Der Besenwagen Gravel steht immer noch auf dem Rasthof. Der Motor läuft und die Klimaanlage kämpft gegen die Hitze. Paul und Simon sind zwar noch in der Saisonpause, legen aber keineswegs die Beine hoch. Während Paul sich nach Training bei 10 Grad und Nieselregen sehnt, Sponsorengespräche führt und sich auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet, ist Simons einziges Workout der tägliche Ausflug zum Badesee. Seine Werkstatt gleicht einem Outdoor-Laden. Er sägt Zahnbürsten in der Mitte durch, überlegt, ob man mehr als eine Unterhose für 8 Tage Bikepacking braucht, und sein Komoot-Kondo frisst in den letzten Tagen mehr Strom als ein KI-Rechenzentrum. Bevor es wieder in den Rennbetrieb geht, atmen wir noch einmal durch und sprechen über Pauls Erfahrung als Privatier. Der Besenwagen Gravel bekommt ab jetzt ein Reifen-Upgrade und wird euch von Schwalbe präsentiert. Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Simon Press.
Ja, wieder ein schönes Intro von dir geschrieben, von mir wieder mehrfach verkackt, aber ich hoffe, ihr habt es in einer dann doch erträglichen Version gehört. Simon, wie geht's dir auf der anderen Seite? Nee, wir sind auf der gleichen Rheinseite.
Wir sind auf der gleichen Rheinseite,
genau. Wir sind auf der gleichen Rheinseite. Aber wie geht's dir in deiner Hitzekammer?
Boah, gut warm. Und ich glaube, jetzt so eine Stunde mit Ventilator ein bisschen runtergedreht hier zu sitzen, oder Stunde plus, wer weiß, wird es nicht besser machen. Aber wie im Intro schon gesagt, die tägliche Routine ist aktuell mindestens ein Trip zum Badesee hier um die Ecke. Da sind wir zum Glück mit gesegnet. Hier gibt es viele, viele Kiesgruben und so, die dann zu Baggerseen umgewidmet werden. Und das ist echt das Einzige, was ich mache. Also morgens 8 Uhr mit dem Hund raus oder 7 Uhr mit dem Hund raus, tagsüber den ganzen Tag drin sitzen und abends dann irgendwann so gegen 21 Uhr zum Badesee. Das ist nicht schön.
Aber freust du dich jeden Tag auf Arbeit, weil es dann ins klimatisierte Büro geht?
Nee, also ich sitze hauptsächlich zu Hause und...
machst du Homeoffice?
Achso. Ja. Also ich freue mich natürlich auf die Arbeit, ne? Punkt.
Natürlich,
ja. Genau, aber bin leider nicht im klimatisierten Büro, wobei ich habe auch heute schon irgendwie Rundmails aus dem Frankfurter Büro bekommen, von wegen, dass da die Kühlung ausgefallen ist und weil sie gegen die Hitze nicht ankommt und so. Also ich glaube, es gibt aktuell nicht wirklich den perfekten Spot, um der Hitze zu trotzen. Von daher.
Ja, ich finde, man könnte fast jetzt, ja, immer wenn wir eine Folge aufnehmen, auch so eine kleine Jury-Geschichte reinwerfen, weil du hast mir gerade wieder eine erzählt, mit dem Baggersee. Ich glaube, mittlerweile sollten ja auch alle wissen, wer Jury ist, dein Hund, der sehr menschlich agiert. Aber vielleicht willst du noch mal kurz, wenn du magst, erzählen, wie er denn so drauf ist, wenn er merkt, dass er zum Baggersee fährt.
Ja, also aktuell ist halt wirklich die Abendroutine, da man mit dem Hund halt über Tag, jetzt so bei, keine Ahnung, eigentlich so ab 30 Grad, macht es keinen Sinn, was mit dem zu machen, ist ungesund und hat da keine Freude dran. Deswegen sagen wir halt, okay, wir gehen morgens eine Runde spazieren, tagsüber bleibt er eigentlich die ganze Zeit drin und abends geht's dann irgendwann zum Badesee. Und der weiß so ab Kurve 2 bis 3, die man nimmt, oder Abzweigung 2 bis 3, die man nimmt, mit dem Auto, wo es hingeht, und fängt dann schon im Auto an, richtig nervös zu werden, bellt einen an, wirklich, dass man hört, so einen halben Hörsturz kriegt. Und sobald der dann auch beim Badesee ist, gibt es eigentlich kein Halten mehr. Also dann sprintet der zum Steg und will einfach nur rein. Also es ist, ja, aber ich kann ihn verstehen. Wenn ich ein bisschen Fell hätte und mir auch so warm wäre, dann hätte ich da auch hart Bock drauf. Aber er ist schon ein ziemlicher Junkie, muss man sagen.
Ja, du teilst ab und zu auch mal ein paar Videos auf deinem Instagram-Kanal und da hat man ja auch gesehen, wie er immer schön fleißig auf dich raufgesprungen ist mit Anlauf, ja, vom Steg. Hast du auch eine kleine Kampfwunde dir zugezogen?
Ja, mein ganzer Körper, also eigentlich so Arme und Brust und Rücken auch zum Teil, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie darauf achten würde, dass er nicht zu einem schwimmt, weil er will natürlich dann auch zu einem hinschwimmen, weil das halt so irgendwie in seinem Trieb drin ist. Und da holt man sich natürlich dann immer auch ein paar Kratzer ab und dementsprechend sieht halt mein Oberkörper aktuell auch aus. Ja, aber da ich ja keine Tattoos oder sowas habe oder High Rocks mache, wo man seinen Oberkörper ständig präsentieren muss, ist es ja kein Problem für mich.
Ja, aber Haare hast du auch geschnitten, oder?
Genau. Nee, die sind geschnitten. Ja, I don't know. Ich habe immer im Bedürfnis, oder im Sommer so ein bisschen das Bedürfnis, ganz kurz zu gehen. Ich glaube, es ist jetzt schon der zweite oder dritte Sommer. Ja, es ist irgendwie schon der zweite oder dritte Sommer. Als Kind bin ich immer nur so rumgelaufen, wie Caillou. Und ja, jetzt ist es so der zweite, dritte Sommer, wo ich das auch in meinem Erwachsenen-Dasein wieder durchziehe. Weil, keine Ahnung, wenn man jeden Tag ein- bis zweimal duschen geht und oder halt zum See fährt und so und sich dann noch irgendwie die Haare machen müsste, dann ja, wäre man, glaube ich, nur mit seinen Haaren beschäftigt und deswegen einfach Rasierer raus und ab damit.
Ja. Wie laufen die Vorbereitungen für den großen Bikepacking-Trip? In der Einleitung hat man es ja gerade schon gehört, überlegen, ob eine Unterhose reicht und Zahnbürste durchschneiden. Also ich hoffe nicht, dass du wirklich an dem Status angekommen bist, dass du eine Zahnbürste durchschneidest.
Ich habe es beim letzten Mal tatsächlich gemacht, aber auch nur, weil ich nutze voll gerne diese Gefrierbeutel, ne, womit man einfach so Sachen einfrieren kann, zum Packen und pack da halt dann irgendwie meine Zahnbürste rein. Und beim letzten Mal hat die Zahnbürste quer unten genau nicht reingepasst, weswegen ich sie dann abgesägt hatte. Und es ist ja immer so ein bisschen dieser Inside-Joke oder dieses Meme, was so Ultra-Racer oder halt so Bikepacking-Leute für komische Hacks erfinden, um ihr Equipment zu minimieren. Und da ist, finde ich, so diese Zahnbürste so ein bisschen der Running Gag. Ja, aber ich glaube, dieses Mal ist es nicht nötig, weil ich habe so ein schönes Etui entdeckt, wo ich die reinpacken kann. Und weil wir dieses Mal ohne Zelt fahren, haben wir auch ein bisschen mehr Platz im Gepäck. Also sollte gehen.
Ja, also ich habe das früher auch am Anfang meiner Gravel-Karriere auch mal gemacht, bei einem so Bikepacking-Event. Das lässt sich so beschissen putzen,
ja,
mit so einer kurzen Zahnbürste.
Ja.
Und danach auch nie wieder gemacht. Also
man braucht so richtig viel Kraft im Daumen und Zeigefinger, um das Ding festzuhalten. Ist irgendwie echt irgendwie vergebene Mühe. Macht nicht so viel Sinn.
Aber sonst der Rest steht.
Ja, ich muss morgen früh, glaube ich, noch einmal zum Baumarkt und so Luftpolsterfolie holen, einfach um den Karton zuzuknallen damit, weil mit Karton fliegen, wenn man schon sieht, wie die Hartschalenkoffer halt manchmal malträtieren am Flughafen, dann will ich mein Rad lieber ein bisschen besser einpacken. Ja, ich schreibe auf jeden Fall noch eine nette Nachricht an den Gepäckhändler drauf, dass man, dass er bitte zärtlich damit umgehen soll, aber dann ja, klappt es hoffentlich, das Ding safe nach Venedig zu kriegen.
Noch ein Zwanni ranhängen.
Fingers crossed. Ja, irgendwie, also irgendwas müsste man sich überlegen.
So ein kleines Trinkgeld.
Ja, genau, Trinkgeld oder irgendwie Eis oder ein kaltes Getränk geht ja schwierig, aber irgendwie irgendwas müsste man sich einfallen lassen.
Ja, auf dem Rollfeld und Koffer hin und her wuchten, hätte ich jetzt gerade auch wenig Motivation zu.
Ja.
Okay, aber sonst Route und alles steht und Luftpolster ist das Letzte und dann geht's ab. Aber ihr fliegt ja morgen Abend, gehe ich von aus,
genau,
nach der Arbeit.
Ja, morgen Abend. Ja, wir haben nochmal so ein bisschen rumüberlegt, was die Routenplanung angeht. Nochmal so ein bisschen Feintuning betrieben. Einer von uns möchte ein bisschen mehr in Slowenien fahren, deswegen haben wir jetzt noch in Slowenien so einen kleinen Loop extra eingebaut. Dann haben wir die Tage irgendwie bei Instagram ein Reel gesehen von irgendeiner Piste in den Dolomiten, ich glaube auf der Seiser Alm. Die bin ich zwar, glaube ich, schon mal gefahren vor ein, zwei Jahren. Lässt sich aber sehr gut mit der Sella Ronda kombinieren. Und ich weiß nicht, wer die Sella Ronda schon mal gefahren ist. Es ist auf jeden Fall top. Also meine persönliche Top 3 wahrscheinlich Route, die man so fahren kann auf dem Rad. Deswegen haben wir die jetzt auch noch eingebaut und dafür so ein bisschen weiter oberhalb, so nördlich von Bozen rausgelassen. Aber im Groben und Ganzen oder im Großen und Ganzen steht das alles.
Okay, nice.
Bist du Sella Ronda schon mal gefahren?
Weiß ich nicht.
Es ist so ein 60 Kilometer Loop, so Passo Gardena, Passo Sella und Passo Campolongo heißen die, glaube ich. So zwischen Cortina und Bozen.
Ja, ey, so mit Namen brauchst du mir eh nicht kommen. Sella Ronda. Nee, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, ne?
Dann da war tatsächlich ja letzte Woche das UCI Gravel-Rennen an diesem Trecime di Lavaredo. Das ist zwar nochmal ein bisschen weiter weg, aber an sich die ähnliche Ecke. Also das sind diese Sella Rondas, die kann man auch auf Skiern fahren. Das sind, glaube ich, so 60 Kilometer auf dem Rad und knapp 2000 Höhenmeter. Und für 60 Kilometer ist es wirklich eine der schönsten Radtouren, die man so machen kann.
Okay.
Also quasi so ein bisschen vergleichbar wie die Westküste Mallorca. Ne? So, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich habe noch ein Jahr zu leben und will fünf Touren noch machen, was wären die? Würde ich wahrscheinlich Mallorca, Sella Ronda, Teneriffa, irgendwie sowas in die Richtung fahren.
Okay, krass. Nee, dann muss ich mir mal angucken, aber das habe ich noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich Namen schon mal gehört, aber kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen.
Große Empfehlung.
Sehr gut. Aber das ist ja schon mal eine gute Überleitung zu dem kleinen Ergebnisdienst, den wir jetzt hier noch machen, bevor wir dann quasi in das heutige Thema reingehen. Willst du mit Australien anfangen und dann mache ich danach, wollen wir eigentlich mal Australien, dann kannst du nach quasi deine Lieblingsrunde, ne?
Ja, stimmt.
Das Radrennen. Vorhin kannst du besser aussprechen als ich, dann kannst du das übernehmen. Und zwar haben jetzt am Wochenende insgesamt 3 UCI Gravel World Series Rennen stattgefunden. Ich glaube, mehr waren es nicht, oder? Das waren jetzt so die 3 relevantesten. In Kanada war auch noch eins. Also momentan sind so viele, aber ich würde jetzt...
Ja, ich glaube, Kanada war noch ein paar Tage vorher, ne? Ich glaube, es war am Wochenende vorher und jetzt am vergangenen Wochenende, also 20. 21. da
waren nur die 3.
Genau, waren die 3 auf einen Schlag. Aber stimmt, Kanada haben wir dann ausgelassen. Ja.
Genau, aber wir sagen euch einfach mal die 3. Und zwar gewinnt das The Devil's Cardigan. Der Brandon Johnston, der auch 4. beanbauen wird, so eine Konstante im US-Gravel, ist aber Australier. Und gewinnt eigentlich in Australien auch irgendwie gefühlt alle Rennen. Ist aber, glaube ich, nicht australischer Meister gerade. Genau, 2. wird Harry Leask und Harrison Babington wird 3. Bei den Frauen gewinnt Talia Appleton vor Tiffany Cromwell. Ich glaube, die kennen die meisten auch. Fährt bei Canyon Swam, also ist World Tour Straßenfahrerin. Und Holly Harris. Dann ging es in Italien weiter bei einem sehr schweren Rennen.
Ja, yes, die Grand Tour Trecime di Lavaredo. Das war auch echt ein Rennen. Das hatte, glaube ich, nur so knapp 100 Kilometer, aber dafür an die 3000 Höhenmeter, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Weil ich auch schon mal mit dem...
Und auch mehr Fahrzeit, auch mehr Fahrzeit in Australien zum Beispiel, welches eigentlich länger war.
Mm. Ja. War tatsächlich auch ein Rennen, wenn ich nicht verhindert gewesen wäre, wo ich überlegt hatte, vielleicht hinzufahren, weil es... Klar, es ist schon eine lange Anreise, aber wenn man es irgendwie mit Urlaub hätte verbinden können, wäre das schon auf jeden Fall irgendwie cool gewesen. Wie gesagt, die Gegend ist super schön und auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll, weil ich glaube, wer in den Dolomiten war, weiß, das ist super rough und super felsig und da geht es eigentlich nur im 45-Grad-Winkel gefühlt bergauf und dann wieder bergrunter. Heißt echt sehr, sehr anspruchsvoll. Und da gewinnt tatsächlich bei den Männern der Fabian Rabensteiner, auch ein bekannter Mountainbike-Profi.
Der übrigens auch von meinem Trainer trainiert wird, seit mehreren Jahren.
Stimmt, deswegen klingelt es da, weil ich den darüber schon mal gehört habe.
Und auch gut Deutsch spricht.
Ja. Wie der Name vermuten lässt.
Ja.
Genau, und wie du gerade schon gesagt hattest, das Rennen ist der Sieger ist in 4 Stunden 36 übers Ziel gefahren. Also wirklich für Profiverhältnisse ein relativ langsames Rennen an der Stelle, was natürlich dann den Höhenmetern geschuldet ist. 2. wird Hector Leonardo Paez Leon aus Kolumbien und Eskil Evensen Lee aus Norwegen wird 3. Bei den Frauen gewinnt endlich mal wieder Caro Migon vor Erika Magnaldi und Deborah Piana, beide aus Italien. Caro Migon auch tatsächlich mit knapp 5 Minuten Vorsprung, also scheint sie wieder so ein bisschen die Alte zu sein und wieder in winning Form zu sein.
Ja, die war oder ist, glaube ich, auch aktuell im Höhentrainingslager und hat das Rennen aus dem Höhentrainingslager rausgemacht, weil das nächste Rennen, was sie, glaube ich, fährt, ich weiß nicht, ob sie Steamboat Gravel fährt, was jetzt dann auch irgendwann ist. Und dann steht aber für sie Leadville an, weil sie ja im Lifetime Grand Prix ist. Meines Wissens vielleicht, doch, sie ist im Lifetime Grand Prix, glaube ich, ja. Und auf jeden Fall bereitet sich gerade eine Höhe vor. Und ja, schön, sie da mal wieder auf dem ersten Platz zu sehen. Dann in Luxemburg. Das Rennen gab es jetzt zum 3. Mal. Ich dachte erst zum 2. Mal. Okay, aber zum 3. Mal. Letzter war es aber das erste Mal UCI und zwar ein Ice Lake.
Es ist ja. Punkt 3 in der Liste, deswegen steht da 3 vor.
Ah.
Aber es ist die 2. Austragung.
Aber es ist die 2. Austragung. Okay, sehr gut. Genau, eigentlich ein echt schönes Rennen,
ja.
Was ja in Luxemburg startet, aber du fährst auch mal wieder nach Deutschland drüber auf der Runde und es ist eine sehr anspruchsvolle Runde. Aufgrund dessen, ich glaube, die haben sich vielleicht ein bisschen abgeändert, wundert mich das Ergebnis dann doch sehr, weil es zumindest bei den Männern zu einem Sprint kam, einer 5-Mann starken Gruppe. Da gewinnt Nils van der Putte von Alpecin de Koenig vor Joris Nieuwenhuis. Der fährt bei Cube Heizomat, also auf jeden Fall Cross-Profi, Vize-Weltmeister, Top-Rennfahrer auf jeden Fall und dann Petr Rakoč, den wir, glaube ich, alle kennen, eine Konstante im europäischen Gravelsport. Bei den Frauen gewinnt die Weltmeisterin Lorena Wiebes mit über einer Minute Vorsprung auf Sophie Wright und dann Femke Geritze. Also ich kenne sie, aber der Name macht mir immer Schwierigkeiten. Kannst du den Namen richtig aussprechen?
Geritze, einfach.
Geritze, würdest du auch sagen, ne?
Ich meine, bei den Holländern ist das G ja auch oft so ein R, so Geritze. Ja. Aber Geritze, who knows.
Genau, erste und dritte platzierte World Tour Fahrerin, Sophie Wright, reine Gravel Fahrerin. Aber ja, bei den Frauen, das Ergebnis, das macht für mich schon mehr Sinn. Bei den Männern, das hat mich jetzt doch schon ein bisschen gewundert. Ich habe versucht, den Rennverlauf so ein bisschen nachzuverfolgen. Waren immer wieder Gruppen. Lukas Pöstlberger war die erste Rennhälfte auch extrem stark. Ich weiß nicht, was hinten raus passiert ist. Da hat er dann doch auch irgendwie 5 Minuten Rückstand. Aber ja, genau, das waren jetzt so die relevanten Rennen.
Bist du Luxemburg letztes Jahr gefahren?
Mhm. Bin ich gefahren, war ich auch gut, bis ich mir sprichwörtlich, bis ich anhalten musste, um
Dinge zu erledigen.
Um Besorgung zu machen.
Boah, es war letztes Jahr, glaube ich, genau dieselbe Hitzeschlacht wie dieses Jahr. Ich kann mich daran erinnern, dass eine Freundin vom Vereinskollegen sogar mit Eistruhe dabei war und wir richtig so Eisgels und kalte Bidons hatten mit Drinkmix drin. Also wir waren eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet, hat leider trotzdem nicht für Quali gereicht, aber ich kann mich daran erinnern, das war echt schön. Letztes Jahr nach dem Rennen konnte man sich direkt in diesen Fluss legen. Also das Rennen startet unten in Vianden und da fließt ein kleiner Fluss durch und der ist so schön flach, dass man sich dann direkt nach dem Rennen noch mit kompletter Montur und Schuhen da reinlegen konnte. Das war sehr gut und wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke. Irgendwie eine coole Mischung auch.
Ja, ich fand es auch, wie es abgesichert war. Ich würde sagen, es war so eins der ersten, wo ich wirklich gemerkt habe, da Sicherheit hat eine große Rolle gespielt. Mhm. Also jetzt so die, keine Ahnung, wie jetzt auf der Strecke auch Dinge abgesichert wurden und so. War eine gute Organisation. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass die dieses Jahr auch einen heftigen Einbruch bei den Anmeldungen hatten. Also fast die Hälfte weniger.
Oh.
Und das ist echt krass. Also ich bin auch mal also ich höre mir hier und da so, was so Anmeldungen angeht, wie es so läuft bei Veranstaltern. Und ich glaube, alle tun sich gerade so ein bisschen schwer. Bin mal gespannt, wie der Trend da so sein wird in den nächsten Jahren. Deswegen auch, dass es mittlerweile so viele Qualifier-Rennen gibt und jetzt ist die WM natürlich auch in Australien. Klar, du kannst dich bei diesen Rennen auch für die EM qualifizieren, aber die EM hat jetzt nicht den gleichen Status wie eine WM, würde ich sagen.
Ja.
Vielleicht ist es einfach auch mit ein Grund, weshalb das dieses Jahr bei allen so ein bisschen schwächer ausfällt.
Ja, ich hatte die Tage auch irgendwie Insta-Stories von Bolero gesehen, den ich bei Instagram folge. Das ist ja auch ein großer Veranstalter von mehreren Gravel-Rennen und die veranstalten auch quasi so Rides, die nicht als Rennen klassifiziert sind und auch nicht von der UCI dann quasi mitveranstaltet werden oder zumindest von der UCI quasi legitimiert werden. Und da gab es jetzt auch irgendwie ein, zwei Events irgendwo in Belgien und das sah auch von dem, was man da so sehen konnte, nach einer relativ überschaubaren Veranstaltung aus. Also das Angebot ist gerade gefühlt echt riesig. Ich meine, man merkt ja schon an der Ergebnisliste, dass man jetzt irgendwie allein in Europa zwei sehr gut besetzte und zwei sehr hochklassige Gravel-Rennen fahren konnte. Dann findet parallel noch auf anderen Kontinenten was statt. Plus dann noch die ganzen Social Events, die jetzt nicht als Rennen qualifiziert sind. Ja, ich frage mich auch, wie lang dieser Kalender noch wächst, aber wahrscheinlich ist das auch gar nicht mehr so lange, dass er noch wächst, sondern dass sich das jetzt so langsam ein bisschen mal settelt und konsolidiert. Anders kann ich mir das zumindest nicht vorstellen, auch wenn man merkt, was da für ein Aufwand hinter der Organisation steckt, das dachte ich mir jetzt auch noch. Wir hatten am selben Tag, deswegen bin ich in Luxemburg auch nicht gefahren, unser Heimrennen vom Verein hier in Nievenheim. Und wenn ich mir überlege, dass wir da im Grunde genommen seit so Jahreswechsel dran organisiert haben, mit Genehmigungen, mit Streckensicherung, Aussteller, Gastro, mit quasi Ausbesserungen der Straße, wo du dann mit der Gemeinde zugange bist, dass du halt nicht irgendwie über eine Schlaglochpiste fährst, und man dann überlegt, okay, da steckt jetzt sechs Monate Arbeit drin, Minimum. Und dann ist so ein Tag am Ende in 6 Stunden vorbei, von 10 bis 16 Uhr. Und man fragt sich so ein bisschen, okay, wow, wenn man das jetzt als gewinnbringendes Event hätte aufsetzen wollen, dann sähe die Meldegebühr aber ganz schön teuer aus. Und da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin in so einem Event und ist auch ja selbst bei den Profi-Events eigentlich nur mit Freiwilligen zu schultern, die dann unentgeltlich die Straße absichern oder irgendwie Getränke verteilen und im Startzielbereich stehen. Ja, es ist halt einfach ein Sport, der viel Platz braucht und viel Aufmerksamkeit bedarf.
Ja, ich bin da auch gespannt. Ich finde auch, dass der Kalender gerade einfach viel zu voll ist für die Menge an Teilnehmenden, die man jetzt irgendwie hat. Sei es jetzt irgendwie in einem Profibereich, als dann auch hinten raus. Also quasi die Leute, die diese Rennen dann ja finanzieren, weil sie in die Masse kommen. Und was ich ein bisschen als Problem sehe, dass du halt diese UCI-Sache auch so krass verwässerst, dass einige Rennen, also es halt UCI-Rennen gibt, die eigentlich fast keine Wertigkeit haben, weil oder Starterfeld halt nicht dementsprechend ist, aber du kriegst natürlich trotzdem die gleichen Punktzahl. Mhm. Ne? Oder also rein nominell halt die gleiche Wertigkeit. Und dann gibt es andere Rennen, die sind halt so krass besetzt, wie halt irgendwie Europameisterschaften, sagen wir jetzt mal. Ne? Und das ist dann halt so, das ist schon ein bisschen schwierig, dass es da keine Kategorisierung gibt und generell ist es einfach viel zu viel. Also so viele Rennen braucht es halt echt nicht. Und du siehst ja auch, dass der Markt, ne, also die Leute, die Interesse haben, das gibt es halt gerade auch gar nicht her. So diese großen Main-Events wie Tracker und so, die wachsen natürlich immer noch. Aber diese UCI-Rennen, da sind so viele am Struggeln und ich bin auch gespannt, wo das hinführt.
Mhm.
Ja. Aber ja, ist vielleicht ein Thema noch für eine gesonderte Folge. Aber bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema von heute kommen, wie war denn dein Heimrennen? Wieder Soloflucht?
Nee. Ich bin diesmal besser vorbereitet reingestartet, konnte mich ganz gut recovern und habe vorher echt relativ wenig gemacht. Und dann habe ich mich irgendwie, es war halt auch echt super heiß, zu einem Prämiensprint hinreißen lassen und hatte, glaube ich, schon so in Runde 2 oder 3, weil ich in einer Kurve ganz gut positioniert war und gut um die Ecke kam und dann eben in meinem Kopf nur noch schnell sprinten musste, um mir eine Prämie einzusacken. Und das habe ich dann probiert, lief auch, glaube ich, ganz gut, wurde dann halt eingesammelt und hatte dann irgendwie in Runde 2 oder 3 schon Puls 194, weil es halt, wie gesagt, übertrieben heiß war. Und dann habe ich echt erstmal lange gebraucht, um mich davon wieder zu erholen von dem Effort, weil ich halt da wirklich einfach all out gegangen bin, weil ich mir ja eh nicht viel ausgerechnet habe bei dem Rennen, weil es auch mein erstes Rundstreckenrennen der Saison war und ich da generell jetzt nicht den größten Anspruch an mich stelle. Aber ansonsten hat es super viel Spaß gemacht. Also die Strecke ist ein bisschen länger als so die durchschnittliche Rundstrecke, die es zumindest hier in NRW gibt. Es sind 2,2 Kilometer. Viele Rundkurse haben ja so ein bisschen 1-Komma-Runden. Das macht es ein bisschen, ja, es ist nicht ganz so hektisch, ganz so schnell und wirklich eine coole Runde, die ja auch eine etwas technische Kurve hat, die man sehr langsam anfährt und dann wieder rausbeschleunigen muss und die fährt man eigentlich bei 60 Runden eigentlich in 60 verschiedenen Ausführungen, weil du die eigentlich nicht perfekt treffen kannst und das ist irgendwie ganz cool. War ganz cool auf jeden Fall. Oder der ganze Tag war richtig cool, lief super gut. Wir hatten, glaube ich, 400 Anmeldungen insgesamt, was für so ein Rundstreckenrennen hier in der Region, glaube ich, auf jeden Fall ganz solide ist. Und ist immer schön zu sehen, dass man Menschen für den Sport begeistern kann. Ist auch cool irgendwie, ich bin mit relativ vielen Freunden im Verein und da halt einfach gemeinsam an der Startlinie zu stehen, im gemeinsamen Trikot oder im selben Trikot. Ist irgendwie eine coole Atmosphäre, eine coole Stimmung und eine coole Sache. Also engagiert euch in Vereinen. Das kann man so mitgeben. Es macht Spaß und ist gut.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Kurze Werbepause, aber eine, die euch tatsächlich was bringt, wenn ihr viel mit dem Rad unterwegs seid. Wer viel Rad fährt, kennt das. Irgendwann sind nicht nur deine Beine müde, sondern auch Hände, Nacken und Rücken. Die ganzen Vibrationen, gerade beim Graveln und kleinen Schläge vom Untergrund, die summieren sich einfach über die Stunden.
Yes, viele optimieren da zuerst die Reifen, das Lenkerband oder ihre Laufräder. Aber unser heutiger Partner Redshift Sports geht das Thema etwas anders an. Die setzen nämlich direkt an den Kontaktpunkten zwischen euch und dem Bike an, nämlich vor allem am Vorbau und an der Sattelstütze. Da gibt es zum Beispiel diesen Shockstop-Vorbau, der arbeitet mit einem Drehgelenk und wechselbaren Elastomereinsätzen, der dadurch dann 20 mm Federweg vorne am Cockpit bietet. Das Fahrgefühl bleibt dabei dann direkt, es wirkt also nicht schwammig, aber dafür werden Hände, Arme und Schultern echt spürbar entlastet. Und die Härte quasi dieses Vorbaus, wie stark er dämpft, lässt sich über verschiedene Elastomere an euer Körpergewicht und auch an eure Vorliebe anpassen. Und für alle Weight Weenies, die es besonders leicht mögen, gibt es auch eine 15% leichtere Pro-Variante, wo der Körper des Vorbaus dann aus Titan gefertigt ist.
Am Heck gibt es die passende Ergänzung, die Shockstop-Salzstütze. Die arbeitet mit einem Parallelogramm-Design und interner Feder mit bis zu 35 mm Federweg. Das Besondere, sie federt nicht einfach gerade nach unten wie konventionelle Sattelstützen mit Flex, sondern leicht nach hinten unten, sodass die Sattelneigung gleich bleibt. Über eine Einstellschraube lässt sich die Vorspannung individuell justieren. Ergebnis: weniger harte Schläge im Sattel, ein ruhigeres Fahrgefühl und man bleibt einfach länger frisch.
Und für alle, die wie ich auch kein richtiges Stadtrad haben und auch keine Lust haben, mit Straßenschuhen auf SPD-Pedalen zu fahren, gibt's auch noch was Neues von Redshift, nämlich die Mousetrap Pedal Adapter. Die sehen auch echt aus wie so eine Mausefalle, wie der Name schon sagt, haben aber einen echt praktischen Nutzen. Die klickt man ohne Werkzeuge in alle SPD-kompatiblen Pedalen und damit macht ihr aus dem Klickpedal ganz schnell ein Plattformpedal. Also super praktisch, wenn man wie ich aktuell jeden Tag zum See fährt, irgendwie schnell zum Friseur muss oder einfach an Tagen, an denen man einfach keine Lust auf Radschuhe hat. Darüber hinaus hat Redshift Sports übrigens echt noch viel, viel mehr im Portfolio. Also es gibt super viele verschiedene Lenker für Bikepacking, es gibt verschiedene Arten von Lenkerband, es gibt Taschen zum Bikepacking, aber auch Aerobars und darüber hinaus noch viele weitere Produkte. Also egal, ob ihr lange Gravel-Rides macht, eine schnelle Ausfahrt vor euch habt für die Aerobars oder auch einen kurzen Abstecher zum Badesee macht, Redshift hat mit Sicherheit etwas für euch, das zu euch und eurem Rad passt.
Mehr Infos zu Redshift Sports, dem Shockstop-Vorbau, der Shockstop-Sattelstütze und dem Mousetrap-Pedal-Adaptern findet ihr auf redshiftsports.com oder bei eurem Fachhändler.
Genau, wir haben für heute mal eine richtige Themenfolge vorbereitet, die wahrscheinlich, wahrscheinlich sind das so ein paar Fragen, die schon auch Zuhörende haben. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass in deiner bisherigen Podcast-Karriere du sehr viele Menschen interviewt hast, die im Sport stecken, aber die wenigsten davon stellen dir so richtig Fragen. Deswegen drehen wir die Rolle heute mal ein bisschen um und ich komme mal so ein bisschen ins Fragen rein. Genau, es geht um dein Dasein als Gravel-Privateer.
Ja, das Witzige ist, wenn ich Leuten, die jetzt gar nichts mit dem Radfahren zu tun haben, erkläre, dass ich Privatier bin, was ja übersetzt ist,
ja.
Siehst du ganz kurz im Gesicht, dass sie sich fragen, okay, wo hat er mit jetzt sein Geld gemacht, dass er Privatier ist? Weil ja Privatier eigentlich jemand ist, der nicht mehr arbeiten muss, ne? Also der,
der eine schöne Finca auf Ibiza hat oder irgendwo auf einer thailändischen Insel weilt.
Genau. Das ist bei mir leider noch nicht der Fall. Also von diesem Status bin ich dann doch noch ein Stückchen entfernt. Genau, aber ja, es gibt ja so, um das mal so kurz aufzufächern, es gibt ja mittlerweile im Gravel-Sozialbereich dieses Thema, also jetzt diesen Profibereich, der auch, also jeder kann sich erstmal Profi nennen, ne? Weil du kriegst keine Lizenz als Profisportler, wie es jetzt vielleicht auf der Straße der Fall ist, wo du halt eine World-Tour-Lizenz hast und in einem Pro-Team oder wie auch immer, auf jeden Fall gibt es eine professionelle Lizenz. Das ist im Gravel nicht der Fall. Das heißt, jeder, der sich der Meinung ist, er ist Profi, kann sich auch Profi nennen. Und dann gibt es halt die Leute wie mich, das sind so Privateers, die halt eigene Sponsoren haben und sich quasi um alles irgendwo selber kümmern müssen. Dann gibt es jetzt auch seit ein paar Jahren dieses Konstrukt von Teams, wie man es auch von der Straße kennt, wo es dann jetzt ja auch einige bekannte Beispiele gibt, wie das Power Racing Team, Canyon ATR, Specialized, Rose Racing Circle und Pipapo. Und da gibt es ja noch unzählige andere, aber ich denke mal, das sind jetzt so die bekanntesten für uns im deutschsprachigen Raum. Genau, und heute wollen wir halt, wie du schon sagst, ein bisschen aufschlüsseln, wie das eigentlich so aussieht als Privatier, was das alles zugehört. Und ja, du hast dir da ein paar Fragen zu ausgedacht.
Yes, ich meine, das ist ja übergreifend schon mal ein relativ interessanter Trend, den man jetzt gerade so dieses und letztes Jahr verfolgen konnte. Ich kann mich daran erinnern, dass du das oder dass du das im Podcast vorher auch schon so ein paar Mal heraufbeschworen hattest. Ne? So, okay, nächstes Jahr wird das Jahr der Teams und wir gehen jetzt weg von diesem Privateer-Sport. Und dann hat es gefühlt irgendwie so ein bisschen länger gedauert, als man vielleicht erwartet hätte. Und es gab noch für eine relativ lange Zeit eigentlich fast nur Privateers. Und gefühlt jetzt, finde ich, mit dem Wechsel 25-26 ist es so endgültig sehr, 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 sehr präsent. Vorher gab es das auch schon, also Racing Circle ist ja zum Beispiel auch schon ein bisschen älter. Aber jetzt auch mit dem Aufkommen oder mit der endgültigen Etablierung vom Specialized Offroad Team und vom Canyon All-Terrain Racing, wo ja in beiden Teams echt sehr, sehr viele Fahrerinnen und Fahrer drinstecken und dementsprechend auch sehr viel Budget drinsteckt, hat das Ganze echt nochmal so einen neuen Schub bekommen. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass es in den nächsten oder quasi im nächsten Saisonwechsel auch nochmal zunehmen wird. Also die ganzen Hersteller, die jetzt noch so ein bisschen independent organisiert sind über verschiedene Privateers, die werden wahrscheinlich auch hingehen und langsam aber sicher sich Teamstrukturen überlegen, weil das sind ja auf keinen Fall nur Specialized, Rose und Canyon, die viele Menschen oder viele Fahrer oder Profis in der im Gravel-Zirkus so stellen. Deswegen fanden wir einfach, das ist ein super interessantes Thema, das auch sehr, sehr aktuell ist und wollten da mal so ein bisschen reingehen. Ich würde mal sagen, wir quatschen einmal so ein bisschen über die so Hygienefaktoren, weil die offensichtliche Angelegenheit ist ja so ein bisschen, du bist selbstständiger Fahrer, ne? Du bist kein Teil eines Teams, du bist komplett für dich selber verantwortlich und selber für deine Sponsoren, für deinen quasi Revenue, auch darüber sprechen wir später nochmal, verantwortlich und dann natürlich noch um den Kern des Ganzen, dein Training und dein Sport. Wie würdest du das so einordnen? Hast du dahingehend Nachteile gegenüber Fahrern, die in Teams organisiert sind, oder hast du hier und da auch Freiheiten, wo du sagst, okay, da hast du noch Vorteile gegenüber Fahrern oder Profis, die in Teams organisiert sind?
Ja, also wenn wir jetzt einfach nur mal anfangen, diesem in Anführungsstrichen angestellt sein und selbstständig. Ja, ich bin selbstständig. Ich würde aber auch behaupten, dass der Großteil der FahrerInnen, die in Teams organisiert sind, auch selbstständige AthletInnen sind, dass sie also gar nicht direkt angestellt sind. Das ist auf der Straße ja auch zum Großteil noch der Fall. Da ist ja auch, würde sagen, die Hälfte ist in Angestelltenverhältnissen, kommt nur darauf an, in welchem Land die Teams ansässig sind. Und der andere Teil ist dann selbstständig. Nur mit dem Unterschied, dass ich sicherlich als Privatier eher wie ein Unternehmer handeln muss. Und die FahrerInnen, die in so einem Teamkonstrukt sind, halt wie Angestellte agieren. Mhm. Also Vor- und Nachteile sind da, ich glaube, sicherlich für mich, dass ich muss gucken, dass ich einen Budgettopf zusammenbekomme und mit dem muss ich dann arbeiten. Das heißt, es liegt auch an mir, wie viel davon für Reisen aufgeht, also wie effektiv ich quasi arbeite. Das heißt, ich kann irgendwo mein endgültiges Gehalt in dem Sinne immer noch ein Stück weit mit selber bestimmen. Desto effizienter ich arbeite, desto mehr bleibt einfach übrig. Wenn du angestellt bist oder ein festes Einkommen hast, dann ist das erstmal egal. Das ist halt fix und da wird sich auch erstmal quasi nichts ändern. Gleichzeitig habe ich sicherlich auch ein bisschen mehr Freiheiten, was Logistik und sowas angeht. Also ich kann mir sicherlich einige Dinge auch schöner machen, wenn ich es will. Dadurch habe ich natürlich einfach auch weniger Gewinn am Ende raus. Das heißt, das sind, glaube ich, so die Vor- und Nachteile. Ich würde momentan sagen, dass es wahrscheinlich für die meisten Sinn machen würde, in ein Teamkonstrukt zu gehen, als das, was ich mache, weil da kommen wir nachher auch zu, dass es auf jeden Fall auch immer komplizierter wird.
Ja. Also du hast schon, es bedeutet natürlich dann auch, dass du echt, wie im Intro auch schon gesagt hast, halt eben viel Zeit damit verbringen musst, quasi dein Unternehmen zu führen, einfach, weil, ne, mit allem, was dazugehört, auch die Dinge, die man bei einem Athleten jetzt erstmal komplett vergessen würde, wie Steuer, halt die ganzen langweiligen Themen, die so abseits vom Trainingsplan stattfinden.
Genau, also der ganze Admin-Bereich, der ist nicht riesengroß, weil ich auch immer noch alleine bin, aber ist natürlich schon immer irgendwas auf der Liste. Und jetzt halt gerade zu den Zeiten im Jahr, wo halt dann jetzt auch bei mir einfach alle Verträge auslaufen, das heißt, ich muss auch alle Verträge neu machen, sind halt viele Gespräche, die irgendwie anstehen und dann halt auch so viele natürlich auch taktische Überlegungen, wie du Sachen angehst. Von daher, ja, das sicherlich, wenn du quasi nur einen Vertrag machen musst, in dem Fall ist das schon ein Ticken einfacher, also quasi nur mit deinem Team. Ja.
Wie läuft das dann in der Regel, wenn du jetzt sagst, du hast gerade Sponsorengespräche, gehst du auf Sponsoren zu oder sie auf dich? Auch quasi, wenn du, als du angefangen hast oder quasi als du dein Gravel Pro oder als du angefangen hast, Gravel Pro zu sein, das, ich kann mich daran erinnern, das war ja, wann war das, 2020? Mhm. Genau, ne, damals noch mit anderen Sponsoren zum Teil. War das so ein bisschen dein Pitch oder kamen da auch Marken zum Teil auf dich zu?
Nee, also man musste damals Marken schon dahin schubsen, also den Großteil der Marken. Weil natürlich dieses Thema Gravel war irgendwie bis auf dem Thema, aber jetzt nicht in der Form und es war damals auch nicht professionalisiert, also es gab auch gar keine Rennen in Europa. Es waren eher so Bikepacking-Events und die wirklichen Rennen waren nicht nur in den USA. Und demzufolge musste man die Leute da so ein bisschen hier zeigen, das könnte es sein. Also es war halt eine ganz andere Zeit und sicherlich die ersten Jahre war es auch noch einfacher, Verträge zu bekommen, als es jetzt irgendwie ist, weil natürlich das Angebot war auch viel kleiner, das darf man auch nicht vergessen. Und jetzt ist die Fülle an Angeboten, also das heißt an FahrerInnen, die irgendwie auf dem Markt sind, größer, obwohl man natürlich auch nicht vergessen darf, dass viele potenziellen Teamstrukturen gehen. Das heißt, es werden immer weniger Athletinnen übrig bleiben, die auch, also die gut sind und die auch Privatiers bleiben. Und das heißt, dass ja nicht jeder Sponsor kann sich auch so ein großes Team leisten. Ne? Also ich meine, jetzt hast du in den Top 10 hast du ungefähr so 10 verschiedene Radmarken. Das wird sich irgendwann auch ändern, weil wenn du ganz viele Teams hast, wird es auch vorkommen, dass mehrere Fahrer in so einem Team vielleicht auch vorne mal sind. Das heißt, diese Auswahl oder die Anzahl an Equipment, was sichtbar ist, wird auch, glaube ich, zurückgehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Sache, wo man gucken muss, wie sich das alles in Zukunft verschiebt. Aber ja, ich gehe auf Partner natürlich zu, die ich gerade habe. Das sind so die ich als erstes anspreche. Und dann wird man natürlich auch angesprochen oder schaut, okay, wo möchte man vielleicht einen Wechsel gerne haben? Dann geht man da irgendwie auch aktiv voran. Aber du merkst halt auch, dass nicht jede Firma hat die gleiche Budgetplanung, also zum gleichen Zeitpunkt im Jahr. Also du kannst bei manchen auch schon im Mai hingehen, so ungefähr. Mhm. Und dann kannst du schon so Richtungen bestimmen. Und bei anderen brauchst du auch nicht vor August oder September ankommen. Deswegen ist es so, zum Beispiel bei einigen dauert es auch ewig, bis so Verträge zustande kommen. Also es ist sehr unterschiedlich und gerade ist eher so die Phase, wo man mit einigen schon konkreter da redet und bei anderen eher so abklopft und guckt, ey, wie sieht's aus? Ist Interesse, wie können die Rahmenbedingungen sein, genau.
Okay, hattest du quasi zu dem Zeitpunkt, wo du auch Radsponsor gewechselt hast, zum Beispiel, ne, damals war es noch eine Phase, der Sport war extrem am Wachsen, das war ja so, wann war das, 22, 23 grob um den Dreh, also halt wirklich so die absolute Boom-Peak-Phase des Gravel-Sports, wo es gerade richtig exponentiell hochging, waren das dann Phasen, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da gehen gerade sehr viele Töpfe auf oder das war wahrscheinlich noch eine andere Zeit, oder? Verglichen mit heute.
Ja, das war so ein bisschen Goldgräberstimmung natürlich. Das war schon so, dass jetzt bei Radmarken zum Beispiel damals von Cannondale, wo ich als erstes drauf gefahren bin, und zu Orbea, das ging mega schnell. Mhm. Ich habe halt eine Summe gesagt und die haben gesagt, ja, okay, und dann ist es schnell. Und dann auch von Orbea zu Rose, da war eigentlich auch relativ zügig, da waren sich beide auch, oder beide Seiten auch relativ schnell einig. Also von daher, das war irgendwie noch eine andere Zeit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anders, so, weil die Budgets anders geteilt werden müssen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten und diese schnellen Zusagen, wenn du jetzt gerade irgendwie Mats Wirth-Schmitz bist, ne, offensichtlich, also irgendwie der Top-Dog, da musst du schon wieder ein bisschen, ja, es ist wieder ein bisschen mehr Gesprächsbedarf quasi da, um dann Dinge zu klären. Aber ich meine, ich bin jetzt schon so lange im Sport und kenne das auch, aber sagen wir so, vor vor 3 Jahren war auf jeden Fall die Welt dahingehend noch einfacher. War einfach viel mehr Unternehmen, die was reinputtern wollten und die gerade gesehen haben, das geht ab. Das heißt, die wollten sichtbar sein. Und damals hat ja auch einfach jeder einen Vertrag bekommen. Also, ne, also es waren ja auf einmal alle Privateers und irgendwo ist immer ein bisschen Geld geflossen. Mhm. Und das hat sich schon verändert. Also die Firmen müssen viel mehr darauf achten, wie das mit dem Budget aussieht. Und ja, demzufolge ändert sich da ja auch ein bisschen die Landschaft gerade.
Ja, was ist so die Forderung der Teams an dich? Der Marken an dich? Klar, irgendwie sportliche Ergebnisse ist natürlich immer nett zu sehen, aber man sieht es auch so ein bisschen im Profifußball, wo auch quasi die Vermarktbarkeit eines Spielers immer mehr an Wert gewinnt. Also quasi auch wie viel, ne, wie sichtbar ist er auf Social Media, wie gut produziert er Content und so weiter. Sind das auch Bestandteile, die fix sind dann an der Stelle oder die vorgegeben werden?
Ich würde, also das ist jetzt auch erstmal diesen Shift so sehe persönlich. Vorher war es viel so ergebnisbasierend und du hast denen was erzählt und zwar gut, so ungefähr. Jetzt ist viel mehr, ey, wir brauchen irgendwie ein Pitch-Deck, wir brauchen Zahlen. Also es ist, und das ist, da geht es gar nicht um Resultate, dann geht es genau um das, was du gerade gesagt hast. So, also welchen Einfluss hat dieser Athlet oder Athletin halt eigentlich auf die Konsumentinnen da draußen? Also ist der in der Lage, dafür zu sorgen, dass die mehr Produkte verkaufen? Und das merkst du halt, dass die auf einmal viel mehr Wert darauf legen. Und das natürlich, das eine gehört zum anderen dazu. Ne? Also ich meine, also Glück ist es nicht, weil ich habe selber daran gearbeitet, aber ich war der Erste, der halt mit YouTube angefangen hat, in einem Gravel-Bereich, in einem professionellen Bereich. Und bin gerade immer noch einer der wenigen, der es irgendwie auch durchgehend macht. Klar gibt es international, die das auf Englisch machen, die größer sind, aber im deutschsprachigen Raum ist da jetzt niemand anders, der auf meinem Niveau fährt und dann was macht. Mhm. Auch klar, ich mache jetzt nicht 10 Videos im Jahr, aber ich mache immer mal wieder was. Und natürlich dann so Podcast-Plattformen und alle anderen Dinge, die helfen da auf jeden Fall mega, um ins Gespräch zu kommen. Weil ich glaube, heutzutage, wenn du nur schnell Rad fährst, also angenommen, du willst immer wieder aufs Podium fahren beim World Series Rennen, aber hast sonst keine andere Art und Weise, darüber zu sprechen oder irgendwas zu kommunizieren. Ich glaube, das reicht einfach nicht mehr. Also du kriegst Verträge, klar. Aber wenn du dann nicht gerade bei Amber und auch noch vorne reinfährst und bei Tracker und dadurch über die Medien halt Sichtbarkeit bekommst, ist es einfach zu wenig. Und klar, als Athlet, gerade jetzt in meinem Fall als Privatier, das ist dann wieder, wenn du in einem Team bist, wieder anders, ist es unglaublich wichtig, ganz viele verschiedene Kommunikationswege zu haben. Und da ist auch wieder, wo wir angefangen haben, irgendwie der Unterschied Team und Privatier, da ist als Teamfahrer halt so viel einfacher. Weil das Team kommuniziert in der Regel für dich. Ja. Die machen die Instagram-Sachen, die du einfach teilst. Die bereiten alles vor. Ja, das in der Regel spiegelt sich das eventuell natürlich auch in deinem Gehalt wieder, dass du wirst halt als Fahrer, Fahrerin bezahlt und nicht mehr nur, nicht auch noch als Content-Creator oder Creatorin so. Und ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber ja, da gibt es so mehrere Aspekte, mehrere Levels. Aber ja, wenn ich einfach nur losgehen würde und sagen, war Sechser bei Tracker und war bei Anbauen vorne bis dann und dann. Das ist schön, weil das zeigt Potenzial, wo man bei mir auch nicht mehr von Potenzial reden muss mit 40, aber da muss halt viel mehr noch dazu folgen. Ja.
Und quasi so, was ja auch ein Punkt ist, der auch echt sehr wichtig ist, ne, auch gerade für so einen Hersteller ist natürlich so ein bisschen quasi der Beweis, dass Material gut ist. Ne? Also darum geht es ja im Grunde genommen. Bist du bei all deinen Marken oder bei all deinen Partnern auch in so Research and Development mit eingebunden? Oder sind das nur einige?
Eigentlich mir fällt es eigentlich kein Partner ein, wo es nicht so ist. Ich meine, mit Airbus habe ich einen Helm zusammen entwickelt, den Taipan, der jetzt rausgekommen ist dieses Jahr. Dann bei Rose, spreche ich auch mal und sage, gib auch meinen Senf ab zu sicherlichen gewissen Dingen, die eventuell, ne? Und klar, und bei Schwalbe, mit denen arbeite ich schon so lange zusammen, da gibt es immer wieder Feedback-Schleifen und auch Meetings dahingehend. Also Maloja ja auch, also ich meine, den einen Teil, den ich jetzt fahre, das ist eine Entwicklung, ich bin seit, glaube ich, 2021, 2022 bei Maloja. wir haben da angefangen, an verschiedenen Einteilen rumzuentwickeln und jetzt bei dem Produkt herausgekommen, was ich jetzt halt fahre, was halt mega gut ist so und auch Trikots und so. Also da würde ich halt jetzt gerade sagen, da hatte ich bis jetzt so den meisten Impact, was so Produkte angeht. Mhm. Jetzt, die sind nicht alle zu kaufen zum Teil, aber zumindest das, was ich dann irgendwie selber auch gefahren bin und was ich hoffe auch dem Unternehmen weitergeholfen hat, um andere Produkte weiterzuentwickeln. Also ich glaube, da habe ich so am meisten anschieben können. Ja, also kurzum, ich bin eigentlich bei allen irgendwo mit involviert. Klar, jetzt bei SRAM nicht, also ich sage denen jetzt nicht, was die am Schaltwerk neu machen sollen. Wenn das halt nicht funktioniert oder ich Verbesserungsvorschlag sehen würde, dann haue ich denen das rüber, aber ja, genau, aber in der Regel wollen das Firmen auch, dass du in der Lage bist, Feedback denen zu geben. Da auch wieder beim Team ein bisschen anders, weil da hast du halt ein paar Leute, wo du es sammeln kannst. Wenn der eine ein bisschen weniger gibt, ist es so ein bisschen nebensächlich. Aber ich werde auch damit oder auch dafür mitbezahlt, ja, dass ich das mache.
Ja, ist ja eigentlich auch echt ein cooler Bereich. Also ich meine, gerade beim Gravel, wenn man da so ein bisschen rauskommt oder ne, den Anfang des Sports noch miterlebt hat, ich finde, diese technische Komponente gehörte immer dazu und du hast einfach auch einen guten Vorteil, wenn du dich mit dem Equipment auseinandersetzt und beschäftigst. Und wenn du das natürlich auf so einem Level machst und ne, dann Dinge entwickelst wie einen eigenen Einteiler, der dir im Zweifel irgendwie im Rennen ja, bisschen weiterhilft oder irgendwie andere Dinge. Das ist natürlich auch irgendwie so diese Equipment-Optimierung, ne, die quasi jeder Hobbysportler ja auch eigentlich macht, so absolut auf die Spitze getrieben. Und ich finde das eigentlich irgendwie eine sehr, sehr coole und vielleicht so ein bisschen unter dem Radar-Komponente des Sports, weil es ja irgendwie, es hat fast so ein bisschen Motorsport-Vibe, ne? Weil ich glaube, ein Fußballspieler redet nicht mit oder redet nicht so viel über Technik und Equipment.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Aber diese Komponente, irgendwie diese Optimierung, den finde ich schon echt super, super spannend. Yes. Vielleicht da so ein bisschen anschließend, ich glaube, das hattest du letztens in der Story irgendwie drin. Du bist vor kurzem irgendwie Schuhe oder hast dir neue Schuhe zugelegt. Ne? Wie läuft sowas, wenn du mitten in der Saison quasi sagst, okay, irgendwas passiert, ich brauche neue Schuhe.
Ja, also man muss immer unterscheiden, also zum Beispiel nicht jeden Sponsor oder alles, was ich fahre, ich kriege nicht von jedem Geld, ich kriege vom Großteil der Leuten, deren Marke ich oder deren Produkt ich benutze, irgendwie werde ich vergütet. Aber jetzt zum Beispiel Schuhe gehört bei mir nicht dazu. Das heißt, ich bin auf Bond einfach in dem Fall zugegangen. Ich bin die letzten Jahre mehr Physik gefahren, aber habe da halt irgendwie gemerkt, ich brauche eventuell einen Wechsel, einfach aufgrund dessen, wie mein Fuß geformt ist so. Hat er weniger was mit zu tun, dass die Produkte nicht an sich nicht gut waren, aber nicht für jeden passt jeder Schuh. So. Und bin halt auf Bond einfach zugegangen und hab dann gesagt, ey, könnt ihr mir ein paar Schuhe schicken? Und ja, demzufolge schicken die einen in der Regel was raus, wenn man so ein bisschen bekannter ist, geht das eigentlich relativ einfach, um ehrlich zu sein. Das Gleiche auch bei Sätteln und so. Also es ist da eigentlich, solche Dinge sind jetzt in unserem, oder in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, eigentlich nie so ein Riesenproblem. Das meiste, was du irgendwie wirklich brauchst, bekommst du schon immer irgendwo her, wenn du mal lieb fragst über Kontakte.
Ja, heißt, du bist auch so eigentlich dein eigener Mechaniker oder zumindest der Erste, der an dein Rad immer dran geht.
Leider ja. Also das wäre wirklich so eins der Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass es nicht so wäre. Mhm. Aber ja, das ist leider so, weil es wäre schon cool, wenn ich jetzt in dem Fall jetzt hier in Düsseldorf einfach irgendjemanden hätte, jetzt, ich weiß, du hast auch eine Werkstatt oder so, aber also jemand, der das halt beruflich macht, wo ich das Rad einfach hinbringe und dann einfach irgendwann wieder abhole, ohne dass ich irgendwo eine Stunde hinfahren muss. Hm. Weißt du? Klar, ich kann nach Köln fahren in Rosestor und die machen mein Rad da jederzeit lieben gern fertig, aber das ist halt auch immer NRW-Verkehr, kennen wir alle. eine Strecke von 30 Kilometern brauchst du auch mal eine Stunde. Und das ist halt dann auch so Zeit. In dem Fall musst du es hinbringen und abholen. Das sind dann 2 Stunden jeweils, wenn du Pech hast. Das wäre halt sowas, wo ich auch so einen riesen, also noch einen großen Bereich sehe, wo ich mich entlasten kann. Weil so Equipment vorzubereiten, man denkt, ich meine, du weißt es ja, aber ich glaube, viele draußen denken, es ist einfach nur irgendwie andere Reifen und so. Aber allein von einem Radrennen alle Reifen zu wechseln, überall neue Milch rein. Die Milch, die du rausnimmst, die zu entsorgen. Also das ist mit so viel Arbeit verbunden. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so sackig.
Ja.
So das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mir wünschen würde, dass es anders wäre, ja.
Okay, heißt auch so am, ne, so rund um Renntag bist du eigentlich immer darauf angewiesen, dir jemanden dazu zu holen, der dir im Zweifel bei sowas hilft. Also quasi für jedes einzelne Rennen wieder aufs Neue. Oder kannst du da auch manchmal auf Support von Partnern zurückgreifen?
Also ich habe in der Regel niemanden. Mhm. Also ich bin beim Rennen tatsächlich eigentlich immer mein eigener Mechaniker. Es gibt so ein paar größere Rennen, da ist dann Swam vor Ort. Swam ist eigentlich ganz gut auf der Straße auch, da haben die immer so die Mechaniker sind halt unterwegs. Auch wenn man mir die YouTube-Videos geschaut hat, sieht man das auch, dass die Anna in der Regel meine Hauptansprechpartnerin ist und die kümmert sich dann ums Rad, aber die macht halt dann auch irgendwie von so 10 Athletinnen oder 20 Athletinnen die Räder und da die macht das schon richtig gut, aber ist jetzt nicht so, als wenn du deinen eigenen Mechaniker dabei hättest, ne? Das ist jetzt nicht auf dem gleichen Level und ja, wie gesagt, das ist so eines der größten Dinge, wo ich gerade noch eine Veränderung mehr Bein sehne. Und so, was so Trinkflaschen angeht, war in den letzten Jahren war das auch immer ein Pain. Da hatte mir viel Mechaniker von Canyon immer geholfen, wie die letzten Jahre. Jetzt dieses Jahr habe ich es oft auch alleine hinbekommen. Und ja, das war halt vor ein paar Jahren auch noch so, dass wir uns im Gravel-Zirkus halt viel miteinander auch geholfen haben, weil alles so sehr fragmentiert war. Und jetzt auch gerade dadurch, dass der Sport noch professioneller geworden ist, haben viel mehr Leute auch so ihre eigenen Crews mit und dann ja, willst du auch nicht immer so, also da auch fragen wollen. Das weiß auch, dass es halt, keine Ahnung, macht mir nicht zwingend, aber ja, in der Regel habe ich aber jemanden, der mir Flaschen angibt zum Beispiel. Mhm. Ja.
Du bist zum Beispiel ja zuletzt das Rennen in Polen gefahren, vielleicht einfach, um das einmal zu verstehen, ja, wenn du sagst, okay, du machst wirklich von A bis Z eigentlich fast dann an so einem Renntag alles selber. Vielleicht nimm uns doch einmal kurz mit, wie, ne, ich glaube, du bist dann wahrscheinlich, das Rennen war samstags, ich glaube, du bist freitags irgendwie los.
Irgendwie so, ja.
Wie sieht so ein Rennausflug dann für dich aus, ne, wenn du 7 Stunden noch im Auto sitzen musst und bis dahin ja, quasi alles alleine machst?
Ja, also klar, ich mein, was ich gerade schon gesagt habe, die Vorbereitung mit irgendwie richtigen Reifen aufziehen, Übersetzung, gucken, dass das Rad in Ordnung ist. Sauber ist es meistens nicht, weil ich das dann für so ein bisschen nebensächlich halte. Aber gucken, das hat irgendwie alles so einwandfrei irgendwie funktioniert. Da musst du im Vorfeld natürlich das ganze Thema auch Nutrition, weil du kannst jetzt nicht das ganze Portfolio immer mitnehmen. Das heißt, du musst dann schon gucken, wie ist so die Nutrition-Strategie und dann dementsprechend auch alles einpacken. Dann je nachdem, wie die Strecke ist und Informationen sind, guckt man sich halt im Idealfall vorher auch schon die Verpflegungssituation an. Aber zum Beispiel in Polen war das eigentlich mega kompliziert. Und da ist ja halt auch so ein Ding wieder, da scheißen einige drauf und niemand kontrolliert es, aber laut UCI-Reglement ist halt so, wenn der Kurs weniger als 75% Gravel hat, in dem Fall waren es in Polen 74 oder 73, also ist so knapp, darfst du nur auf Asphalt verpflegen, also wenn es weniger als 75 ist. Mhm. Die einzigen Asphaltstücke, die erreichbar waren, war der Anstieg. Und der Rest war irgendwo, wo du nicht hingekommen bist. Aber natürlich haben alle anderen überall verpflegt, auch im Offroad. Mhm. Das heißt, wenn es über 75% ist, darfst du überall verpflegen, ja. außer in Abfahrten. Und wir haben uns natürlich irgendwie mit meiner Betreuerin irgendwie daran gehalten und haben versucht, das war so ein klassisches Beispiel, so versucht, eine perfekte Lösung für mich irgendwie rauszusuchen. Die gab es aber nicht. Das heißt, wir haben eine nicht mal eine C-Lösung, das wäre eher so eine E-Lösung quasi uns irgendwie ausgedacht und haben dann im Rennen festgestellt, dass alle anderen halt einfach die Regeln nicht befolgen. Aber was willst du da machen? Du kannst nicht das halbe Feld anschwärzen oder sagen, ey, das ist nicht korrekt, wenn die UCI selber nicht kontrolliert. Das sind halt auch solche Dinge, das gibt halt dann so Regeln, an die musst du dich halten, dann musst du dir halt Gedanken machen, wie es logistisch am einfachsten ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel Anbund nimmt, wo du über die letzten Jahre immer wusstest, es reicht eine Pit-Crew, und du realisierst auf einmal, eigentlich brauchst du zwei, weil die Zeit zwischen A- und B-Verpflegung nicht ausreicht, um da hinzukommen, merkst du, okay, krass, dass eigentlich das, wie es immer geplant hat, wie es immer gelaufen hat, nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, es sind auch mal wieder so Dinge, die irgendwie aufploppen, die du in dem Moment gar nicht mehr lösen kannst, weil es einfach zu spät ist, um dieses Problem zu lösen. Und genau, von daher, also ja, vor Ort, wie gesagt, gucken, dass dann irgendwie Verpflegung funktioniert. Man holt die Nummer, macht sein Warm-up, macht die Flaschen fertig, geht schlafen. Also ich meine, so ganz normal Ablauf eigentlich. Das Stressigste ist wirklich eigentlich im Vorfeld alles zu organisieren und zu gucken, dass alles an Ort und Stelle ist. Und du merkst halt, dass du irgendwie einen Job machst, den eigentlich irgendwie normalerweise drei Leute machen würden. Mhm. Wo einer kümmert sich ums Rad, einer um Verpflegung. Ja, gerade. Aber so ist es halt als Privatier, ne?
Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, gerade dieses Scouting, ne, von bestimmten Stellen, wo man verpflegen könnte, das dauert ja, also wer sich schon einmal irgendwie mit Komoot oder Google Maps so in Kombination beschäftigt hat und überlegt hat, okay, wie plane ich sinnvoll eine Route, darüber hinaus, okay, wo ist schön, der weiß, glaube ich, wie viel Zeit man da drin verlieren kann, so perfekte Wegführung rauszusuchen, ne? Und ich meine, allein das, jetzt wahrscheinlich mal überschlagen, dauert allein schon eine halbe Stunde, nur um so einen guten Spot zu scouten, mehr oder weniger. Und da geht es dann halt nur darum, dass du vernünftig verpflegt wirst. Das finde ich halt, ist schon auf jeden Fall happig, das dann noch vor einem Rennen zu machen. Ja, ich glaube, das haben wir eben so ein bisschen übersprungen. Aber ein Punkt, den ich eigentlich noch super interessant finde in diesem ganzen Sponsorenverhältnis und wie man quasi... Ja, oder welche Partnerschaft man so pflegt. Du bist ja zum Beispiel auch jetzt vergangene Woche Three Rides, einmal Recon gefahren. Wie laufen so Partnerschaften mit so quasi diesen One-Off oder vielleicht so ein bisschen unregelmäßigeren Partnern? Wie läuft das so ab?
Genau, jetzt in dem Fall habe ich dieses Jahr eine Partnerschaft mit Three Rides und auch mit Rad am Ring Gravel, also wo die Deutsche Meisterschaft stattfindet. In der Regel ist es einfach so, dass die dich ansprechen und fragen, ob du denen bei Promoten der Wettbewerbe helfen kannst. Und das mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren mit verschiedenen Veranstaltern. Oder ich war auch schon mal bei Events quasi sportlicher Leiter. Und ja, das sind immer so Anfragen, die ab und zu mal reinkommen. Und wenn dann so die Rahmenbedingungen einfach passen, dann macht man es irgendwie auch gerne. In dem Fall kenne ich halt beide Veranstalter auch schon seit längerem. Und ja, das ist dann sowas, was ich halt irgendwie... Ja, zurückgeben ist das falsche Wort, weil ich werde dafür auch bezahlt, aber die Bezahlung ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist ein No-Brainer, so. Da ist auch schon so ein bisschen immer Entgegenkommen mit dabei. Und ja, ich bin halt auch der Meinung, dass man, wenn man so eine gewisse Plattform hat, versuchen sollte, so Events auch so ein bisschen zu pushen. Und klar, es sind jetzt irgendwie alles auch Events, die natürlich auch machen, um Geld zu verdienen. Ich weiß aber auch, dass die alle jetzt nicht gerade im Geld schwimmen. Von daher, ja, finde ich es schon okay, dann den deutschen Radsport quasi in so ein bisschen die Arme zu greifen mit der eigenen Reichweite, die man hat.
Ja, auf jeden Fall sehr coole Sache, weil wie gesagt, ich kenne das auch aus mehr oder weniger Veranstalterperspektive und klar, auch als Teilnehmer muss ich sagen, habe ich ein schöneres Gefühl dabei zu wissen, wenn ein Kurs zumindest mal von jemandem gefahren wurde, der so ein bisschen den Sport versteht und der nicht einfach nur irgendwie zusammengeklickt wurde und im Zweifel dann nochmal von einer Genehmigungsbehörde nochmal komplett massakriert wurde. Das finde ich ist immer ein ganz guter, oder zumindest...
Das passiert oft, ne? Das passiert öfters als ein Liebes.
Ey, total. Und dementsprechend finde ich, ist das echt auch eine, ist eigentlich ein sehr, sehr guter so RTB im Zweifel, ne? Also quasi, dass man so ein Qualitätssiegel eigentlich für so ein Rennen dann zu sagen, hey, wir haben da jemanden, der kennt sich ja mit ein bisschen aus, der schaut da mal drüber. Yes, quasi so ein bisschen von diesem Renntag als Privateer kommend, dass du sagst, ja okay, du machst im Grunde genommen eigentlich schon drei Jobs, obwohl du nur eine Person bist. Hast du dann irgendwie trotzdem das Gefühl, dass das Konzept Privateer noch eine Zukunft hat in einem Sport, wo immer mehr Teams am Start stehen?
Ja, ich habe mir da auch schon viel Gedanken drum gemacht. Natürlich schneide ich mir nicht ins eigene Fleisch. Nein, also die Zukunft werden Teams sein. Also das Konzept Privateer wird zumindest in der Spitze, glaube ich, irgendwann wird das verschwinden. Das wird noch dauern. So. Aber ich sehe das jetzt nicht, dass sich das noch lange irgendwie so hält. Einfach weil du auch merkst, dass gerade Dinge, die ich angesprochen habe, Dinge immer komplizierter werden und gerade die wichtigen Rennen, nehmen wir jetzt mal Tracker, Anbau und jetzt auch dann die Weltmeisterschaft, wenn die jetzt zum Beispiel in Australien stattfindet, sind so komplex von Organisationen, dass du das als Privateer, klar, du kannst dir Leute hinschaffen, aber du schaffst dann als einzelne Person musste immer mit mehreren Leuten irgendwo hinfliegen. Und das halt, der finanzielle Aufwand ist da halt dann immens auf einmal. Und ist natürlich für so ein Team, eine Person kann da auch easy mal 3 Leute betreuen, zum Beispiel bei 4 Leute auch, das geht schon. Ne? Also halt ein Mechaniker kann 4 Räder machen, ja, oder eine Physiotherapeutin kann 4 Leute behandeln, so ungefähr. Mhm. Von daher, dass da so ein Nutzen-Kosten-Faktor ist, dann schon viel, viel besser. Von daher glaube ich, dass langfristig sich das irgendwann ausgehen wird. Aber klar, ich meine jetzt Leute wie ich, dann Peter Wackotsch und so, ich glaube schon, dass wir weiterhin privatier bleiben, wo einfach, ich glaube, momentan noch nicht genug Backing, also noch nicht genug finanzielle Mittel in die einzelnen Teams reinfließen, um wirklich eine gewisse Anzahl an Top-Leuten da drinnen zu haben, damit das wirklich einen Impact hat. Specialized jetzt mal ausgenommen, aber da liegt halt ganz viel Geld drin. Ne? Das darf man halt einfach nicht vergessen. Ne? Die haben ein Budget, was mehrere Millionen groß sein muss, allein um die Gehälter zu zahlen. Abseits der Rennfahrergehälter kommen auch noch die ganzen Betreuer, die da mittlerweile haben, plus Reisen und sowas. Und bei Canyon wird das auch nicht anders aussehen. Da werden wir auch von einem, auf jeden Fall über 1 Million Betrag reden. Irgendwas zwischen 1 und 2 Millionen wird das da auch pro Jahr verschlingen. Und da sieht man auch, dass es jetzt im Frauenbereich sehr gut funktioniert, aber im Männerbereich, die auch in der Tiefe ein bisschen strugglen und man da sicherlich auch vielleicht noch 1 oder 2 Verstärkungen bräuchte, um jetzt dann in der Breite auch bei den großen Rennfahrern dabei zu sein. Der Brandy Lang ist vorne, keine Frage, aber in der Breite. Und ja, ich glaube, da brauchst du noch ein bisschen. Also ich denke, also ich weiß, dass sich da nächstes Jahr was verändert, dass ein Team wird nächstes Jahr größer werden, auch mit mehr finanziellen Mitteln. Aber da muss man auch sehen, wen die verpflichten und wie das dann läuft. Aber ja, ich glaube, zwangsläufig wird das dahin kommen. Aber momentan sehe ich schon noch auch einen Markt für Privateers, einfach aus dem gegebenen Grund, den ich vorhin genannt habe, dass halt viele Brands irgendwie noch eine Sichtbarkeit haben wollen. Und die ist dann, wenn du einen guten Privateer hast, am Ende eventuell sogar günstiger, als wenn du ein ganzes Team machst, wo du aber für das Geld nicht die Fahrer bekommst, die dann ganz vorne reinfahren, dauernd sichtbar sind. Mhm. Du hast dann vielleicht mehrere Leute, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt, wenn man zwischen 10 und 20 rumfährt und dann einen Social-Media-Auftritt hat, wo dem 3000 Leute folgen. Weißt du, also ja. Das ist jetzt auch nicht so richtiger Nutzen. So was wie zum Beispiel The Crib von Mattia De Marchi, wo ja Velier auch groß drin ist. Ich weiß nicht, wie die Budgetverhältnisse sind. Ich weiß, dass Velier da auch viele Verträge mitorganisiert hat und die da auch groß hinterstehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das Team entwickelt, weil ich glaube, da ist auch Potenzial. Aber sonst, viele Teams fahren eher so im Mittelfeld rum gerade.
Ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht, was noch so K.O.-Faktoren quasi sind, die Privateers irgendwie noch so auf der Straße halten oder nicht auf der Straße halten, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber die dafür sorgen, dass Privateers noch eine Zukunft haben. Und mir ist Lachlan Morton ironischerweise eingefallen, weil ich mir dachte, so ein Konzept Lachlan Morton würde eigentlich als Privateer super gut funktionieren, weil der ist zwar Teil von EF, nutzt aber gefühlt die Infrastruktur gar nicht, macht komplett sein eigenes Ding, ist auch gefühlt immer solo unterwegs und würde, glaube ich, da er halt irgendwie so eine sehr, ja, so eine fast schon ikonische Persönlichkeit des Sports ist, ne, und auch so einen sehr eigenen Charakter hat, würde er, glaube ich, als Privateer zum Beispiel sehr gut funktionieren, obwohl er jetzt quasi in einem Teamgefüge sozusagen gefangen ist. Fände ich aber, also das ist für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja okay, da hat der Privateer, aber auch aus Markensicht dann vor allem irgendwie noch den Vorteil, dass man sagen kann, okay, so eine Type, wie man ja sagt, hat da dann noch ein bisschen mehr Plattform und kommt da noch ein bisschen besser raus an der Stelle.
Ja genau, also du musst als Privateer musst du eine Persönlichkeit sein. Wenn du es nicht bist, wird es nicht von Erfolg gekrönt sein. Nur Resultate reichen nicht. Du musst auch kommunizieren auf irgendeine Art und Weise.
Ja. So eine Sache, die, aber das hast du eigentlich schon mehr oder weniger gesagt, diese so Trip-Organisation, ne, du buchst alles selber, musst dann wahrscheinlich auch irgendwie gut überlegen, okay, fliegt man jetzt einmal mehr Business Class oder doch nur Premium Economy oder wie auch immer. Was meinst du so grob, wie viel Zeit verbringst du pro Woche neben dem Rad und kümmerst dich quasi trotzdem um deinen Job, obwohl du nicht auf dem Rad sitzt?
Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich mache das immer sehr, sehr konzentriert. Also jetzt zum Beispiel irgendwann werde ich mich jetzt einfach mit der zweiten Saisonhälfte auseinandersetzen und sagen, ey, ich plane jetzt einfach mal alle Airbnbs, alle Hotels und alle Flüge noch für den Rest der Saison und dann ist es eigentlich so abgefrühstückt und dann ist es eher noch so punktuell noch so Kleinigkeiten, die so organisiert werden müssen. Aber in der Regel mache ich da schon viel, immer direkt so ein Abwaschen. Das sind ein paar Stunden, die ich damit verbringe. So im Täglichen ist es halt wirklich eher so ab und zu mal Kommunikation mit Partnern. Und das ist alltägliche Leben. Also ich habe ja auch noch ein normales Leben irgendwie. Und man darf auch nicht, ich mache da irgendwie jetzt auch ein paar Podcasts. Klar, wie viele wissen, ich bin nicht der Typ, der sich riesen darauf vorbereitet. Aber das ist trotzdem Zeit, die irgendwo weggeht. Und ich habe viele Tage, wo ich abends nicht mehr in die Recovery Boots reinschaffe, wo es einfach schon zu spät ist und ich einfach schlafen gehen will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so diesen ja, so viel Zeit nach dem Training habe, dass ich einfach sage, ey, ich mach jetzt mal nichts, irgendwas ist immer zu machen. Und sei es nur gerade irgendwas am Rad, jetzt zum Beispiel gerade von mich mit meiner Position rum, das ist so ein stetiger Prozess und irgendwas musst du dann immer machen. Und ja, also es wird mir auf jeden Fall nicht langweilig. Ich mache das auch alles mega gerne. Aber ich kann es jetzt nicht so in Zeit zusammenfassen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht wie als Straßenprofi ist, wo du wirklich nur Rad fährst und dann halt rumchillst, sondern sind noch ganz viele andere Aspekte die ganze Zeit über.
Ja. Stimmt, du warst vor ein, zwei Wochen nochmal beim Fitting oder zumindest nochmal beim...
Letzte Woche, ja.
Genau. Gibt's da Insights? Kannst du was teilen? Gibt's eine...
Ja, höher und länger. Wir haben extrem lang gemacht, aber das funktioniert nicht. Und ja, jetzt muss ich halt ein bisschen mehr Stabi-Training noch machen, obwohl ich das eigentlich schon ganz gut mache und gucke, ob ich das irgendwie so, ob das halt funktioniert. Ich bin jetzt heute das erste Mal auch damit im Gelände gefahren. War okay, aber nicht optimal. Und es ist halt so ein Prozess. Also ich meine, wir haben uns jetzt oft genug irgendwie auch angeschaut, mit Trainer und ich so, wie die anderen fahren und wo die anderen Zeit rausholen und wie das sein kann, dass ich mit denen den Watt nur so und so schnell bin. Und da ist Aerodynamik auf jeden Fall gerade bei mir so eine etwas größere Baustelle, an der ich arbeiten muss. Und das ist Position und natürlich auch Equipment, aber auch vorwiegend Position. Ja, und da versuche ich halt gerade dran zu arbeiten, dass dann die Watt, die bei mir am Ende da irgendwie auf dem Tacho stehen, vielleicht noch zu besseren Resultaten führen. Ne?
Aber das, also ihr geht jetzt nicht irgendwie nach Büttgen hier auf die Bahn und macht Aerotests oder so?
Nee, das machen wir nicht. Das ist jetzt wirklich, also ich meine, ganz viel ist ja auch simpel in den Kopf runterkriegen irgendwie. Mhm. Ne? Das halt, und was du auch nicht vergessen darfst, ist ja dieses Ding irgendwie auf dem Oberlenker liegen und sowas.
Ja.
Das ist ja schön, das funktioniert auf der Straße, aber im Gelände halt nicht. Also das sind viel zu viele Erschütterungen und du brauchst Kontrolle übers Rad. Also das kannst du nicht eins zu eins übersetzen und schon gar nicht so, wie wir mittlerweile rumfahren. Und ich finde halt, es gibt jetzt Rennfahrer wie Mats zum Beispiel, der sitzt extrem krass auf dem Rad. Der ist natürlich so ein bisschen der Remco des Quervosports, glaube ich, was so Aerodynamik angeht. Der hat einfach auch eine gute Körperform. Aber so die Handhaltung und die Handposition, das hat auch viel was mit dem Lenker zu tun. Das sind also Dinge, da gucke ich jetzt halt und mache mir Gedanken, was ich halt ändern kann, ob ich vielleicht auch mal Lenker ändern muss, um halt auch in eine dauerhafte, fahrbare Aeroposse im Gelände zu kommen, ohne irgendwie mich zu sehr einzuschränken. Und ja, das sind jetzt gerade auch so Dinge, die irgendwie hier durch meinen Kopf gehen. Es sind hier oben auch gerade ganz, ganz viele Tabs offen von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Lenkern. und ja, das ist halt einfach auch so ein Ding, was gerade ansteht. Und jetzt ist ja auch jetzt Hitze, ne? Du fängst auf einmal so ganz viel zu hinterfragen. Ich habe gerade gesagt, ich habe noch eine Klimaanlage gerade irgendwie gekauft. Jetzt denkst du, okay, jetzt Eisfeste. Also was kann man gerade noch alles machen, um irgendwie nach dem Training zu regenerieren, weil, also momentan regeneriere ich mich nach dem Training nicht so, wie es sein sollte. Also, weil du halt bei 30 Grad zu Hause rumsuppst.
Ja.
In der Wohnung, ja.
Wie, generell, wie ist Training so? Oder beziehungsweise du hast jetzt gerade gesagt, du warst vorhin nochmal Graveln im Wald. Machst du das eigentlich viel oder wie sieht so deine Verteilung aus zwischen Gravel und Road Training?
Ja, 95 Road, 5 Gravel. Ja, also in Berlin bin ich mehr gefahren. Mhm. Da war es irgendwie auch einfacher, Gravel zu fahren. Hier finde ich es jetzt noch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Die Runde, die ich heute gefahren bin, war okay. Aber was ich halt nicht mag, ist, wenn du so verwinkelt fahren musst, dass du nicht konstant treten kannst, also dass du immer wieder aus dem Rhythmus rauskommst, und das ist halt so,
ja,
ist jetzt kein effektives Training einfach.
Ja.
Das ist gut, um mal ein bisschen Technik auch zu machen, aber wäre auch schon gut, wenn man mal länger einfach gerade fährt, vielleicht ein paar seichte Kurven, aber eher wirklich so tendenziell immer ein bisschen am Drücken ist, oder immer ein bisschen am Fahren. Und das finde ich bis jetzt hier momentan, gerade wenn es ins Bergische geht, einfach schwer umzusetzen. Du kannst aber gerne auch mal Routen schicken, die von hier aus irgendwie einfach sind. Ich weiß, es gibt meinen Weg und sowas so Richtung Holland. Aber ja, deswegen hältst du mich momentan eher auf der Straße, weil ich da einfacher mein Training umsetzen kann.
Ja, gibt ganz schöne Wege hier Richtung Braunkohletagebau. Also da gibt's, das ist der einzig positive Faktor, den ich den Braunkohletagebauten hier abgewinnen kann, nämlich dass sie eigentlich ganz coole Gravelpisten drumherum kreiert haben, weil natürlich alles einmal abgetragen wurde und aufgeschüttet wurde. Heißt, du hast da eigentlich überall ganz coole Pisten und zum Teil auch so aufgeschüttete Halden, auf denen du eigentlich ganz cool trainieren fährst oder trainieren fahren kannst. Kann ich dir gerne mal schicken. Ja. Alright. Ich glaube, das wäre zumindest dann so ein bisschen das, worüber ich mir Gedanken gemacht hatte.
Weil dann kann ich vielleicht, weil ich habe auch noch Fragen an dich, gar nicht so viele, aber quasi dein Blick der Dinge oder auf die Dinge.
Ja.
Wie, wenn du es jetzt so gehört hast, wie hast du dir jetzt so das Leben als Privateer vorgestellt?
Boah, ich muss ehrlich sagen,
also jeder macht es ja auch anders, ne? Also ja. Es kann sein, dass andere haben vielleicht die ganze Infrastruktur, aber ich kenne auch ein paar und da weiß ich auch, dass die extrem viel alleine machen. Ne?
Ja. Ich muss sagen, ich glaube, ich hatte da ein relativ realistisches Verständnis von. Einfach weil ich mich auch schon gerne und viel um so Dinge kümmere, ne, wie jetzt zum Beispiel Technik, Routenplanung, irgendwie, ich organisiere gerne einfach, ja, irgendwie, auch wenn wir zu Rennen fahren, ne, überlege ich mir, okay, wo ist ein gutes Airbnb, wo kann man gut übernachten, wie kommen wir da am besten hin, wann reisen wir an, was ist die Verpflegung? Das, wie gesagt, gehört zum Sport. Und da muss ich ehrlich sagen, war mir das schon sehr bewusst, ne? Und dann auch halt mit dem ganzen Content drumherum, weil, ne, mir klar war, dass Marken nicht nur auf Ergebnisse schauen. Und ich meine, selbst wenn Marken auf Ergebnisse schauen, wenn sie 2025 Ergebnisse beurteilen, können sie sich von keinem Geld der Welt davon die Gewissheit kaufen, dass du auch 2026 wieder ablieferst, sondern dass da halt auch, und ich meine, ich arbeite im Marketing und weiß das, oder in der Werbung, und weiß, dass halt am Ende Sichtbarkeit auch auf Platz 30 funktionieren kann und dafür kein gutes Resultat notwendig ist, und dann trotzdem aber die Grundlage dafür zu schaffen, das Potenzial quasi zu entwickeln, aber gleichzeitig auch daran zu arbeiten, alle anderen Aspekte so perfekt, wie es nur irgendwie möglich oder wie nur irgendwie möglich ist, die auch noch so weiterzuentwickeln, da war mir fast schon klar, dass das sehr, sehr anspruchsvoll ist. Also da habe ich auch echt großen Respekt vor, muss ich sagen, weil natürlich auch die finanzielle Ungewissheit da immer eine Rolle spielt, oder beziehungsweise der Druck dann immer, ne, auch gerade mit Vertragsverhandlungen und so weiter, auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Dementsprechend, ich glaube, ich hatte da schon ein relativ, sag ich mal, unromantisches, weil Privatier klingt sehr romantisch, aber ich glaube, ich hatte schon ein relativ unromantisches Bild davon. Und das wirklich ohne mit dir da großartig vorher drüber gesprochen zu haben. Ja, weil genau wie du gesagt hast, ne, es gehören super, super viele Faktoren dazu, und am Ende liegt sehr, sehr viel in deiner Hand, wovon dann am Ende des Tages dann auch deine Zukunft in dem Sport abhängt, ne? Und du kannst dich in dem einen Monat mal sehr, sehr viel um Aerodynamik kümmern, und im nächsten Monat fällt dir auf, oh, ich habe ja irgendwie gar kein Content produziert oder wie auch immer. Mhm. Ne? Und da halt die ganze Zeit diese Balance hinzukriegen, stelle ich mir schon wirklich sehr, 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 sehr schwer vor. Oder sehr anspruchsvoll vor.
Ja, gerade die Komponente mit dem Stress machen, das ist halt echt auch, also das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, da ist auch jeder anders, aber zumindest die Leute, die mich privat kennen, und ich meine, die mir jetzt schon länger zuhören, die können sich wahrscheinlich auch denken, ich bin da eher so ein Typ, der da auch anfällig für ist, sich da Stress zu machen. Und ich bin auf jeden Fall auch froh, wenn so die ersten größeren Sachen hinter mir sind, wenn so, dass so ein bisschen Ruhe reinkommt, weil gerade ist so, du stehst eigentlich bei Null, weil alles muss verhandelt werden. Du weißt, keine Ahnung, so aus Kommunikation, da wird auch schon viel zustande kommen und es wird auch alles gut sein. Aber ey, das brauche ich halt auch nicht. Ne? Also ich hatte jetzt bei den vorigen Verträgen immer Management, aber ich finde, die haben jetzt auch nicht einen super Job gemacht, um ehrlich zu sein. Von daher dachte ich, ich war meiste Zeit alleine. Aber den Stressfaktor, der drumherum ist, der ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Also der seelische Abfuck, der jetzt zum Teil abgeht, ey, auf den kann man dann auch eigentlich ganz gut verzichten.
Ja.
Aber auch das gehört dazu. Ich glaube, da sind einige dann sicherlich auch vielleicht talentierter, was das angeht, als ich. Aber ich bin halt auch wenn es nicht so rüberkommt, auch ein eher emotionaler Mensch bei einigen Dingen. Und deswegen.
Ja. Ist halt absurd, ne? Wenn man auf der einen Seite denkt, ja, okay, ich müsste theoretisch noch irgendwie administrativen Kram machen, irgendwie Rechnungen schreiben oder Verträge oder was auch immer oder Steuern machen oder wie auch immer. Aber man kämpft gerade so eine Stunde mit irgendeinem mechanischen Problem am Rad, was man jetzt einfach nicht beschleunigen kann. Und ne, das sind ja alles so Dinge. Auf der einen Seite sind es halt wirklich so sehr, sehr banale Dinge, ne, wie irgendwie, okay, mein Ventil hat sich zugesetzt mit Tubeless Milch und ich muss es jetzt freimachen, damit ich meinen Reifen morgen aufpumpen kann. Aber parallel dazu wartet halt noch irgendwas, was eigentlich auch super wichtig ist, ne, für deinen oder halt für den eigenen Erfolg, aber auch für die für das Fortbestehen, ne, quasi des eigenen Unternehmens, weil das ist es halt am Ende. Und das finde ich, also da gehört wahnsinnig viel dazu. Und ich finde es manchmal sogar schon stressig, Fulltime-Job, so Freunde, Verpflichtungen, ne, oder halt so private Verpflichtungen, Sport und dann noch halt so Rennen am Wochenende oder andere Dinge, die man machen möchte, so unter einen Hut zu bringen. Und da stelle ich mir halt, und ich weiß, dass das Gehalt am Ende des Monats auf dem Konto landet und muss mir darüber keine Gedanken machen, wer Steuern zahlt oder wie das alles organisiert ist, sondern ich sitze morgens um 9 Uhr am Rechner und klappe ihn irgendwann nachmittags oder abends wieder zu und that's it. Aber die ganze Zeit diese Komponente noch dazu zu haben, stelle ich mir in der Tat echt sehr, sehr anspruchsvoll vor.
Ja, genau. Dann genau. wie professionell wirkt eigentlich der Sport auf dich? Also ich glaube, du bist natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen zu tief drin, aber jetzt so, ja, wie, was für einen Eindruck macht auf dich? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass auch Firmen denken, dass der Sport zum Teil noch nicht wirklich professionell ist. Und ich würde auch sagen, dass es nicht in allen Facetten ist, aber vorne in der Spitze ist er hochprofessionell. Mhm. Also auch vom Training, und ich bin es auch leid, immer wieder zu erklären, dass ich richtig trainiere und dass das, was ich da mache, das ist einfach Hochleistungssport. Und es ist kein Unterschied zu dem in der World Tour, nur dass ich nicht den gleichen Support habe und dann sicherlich Dinge nicht so perfekt mache wie in der World Tour, weil mir einfach quasi die Infrastruktur dafür fehlt. Aber generell haben wir vorne zumindest alle immer den gleichen Anspruch. Aber wie wirkt das auf dich?
Ja, ich glaube, man kann da, oder ich glaube, was viele Leute da wahrscheinlich verwechseln, ist so Professionalität und Komplexität. Weil ich glaube, der Sport ist für alle, die da vorne zumindest als Privateer mitfahren oder auch in Teams wahrscheinlich dann tendenziell eher weniger, aber wahnsinnig komplex, ne, weil du halt diese ganzen Dinge einfach irgendwie hintereinander kriegen musst und das managen einfach musst. Und du bist der Manager deines eigenen Erfolgs am Ende. Mir kommt er in dem Sinne sehr professionell vor, dass ich natürlich weiß, was dahinter steckt. Ne? Also ich weiß, wie viel Aufwand es ist, ein Bikefitting zu machen, ne? Wie lange das dauert, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ich weiß, wie viel Aufwand es ist, vernünftig zu trainieren und zu recovern. Das ist ja, sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe am Ende des Tages. Und dass es da extrem professionell zugeht oder zumindest auf einem sehr, sehr hohen Level. Ich meine, für manche ist da weniger Professionalität nötig als für andere. Ne? Ich denke, der Umfang und die Komplexität sieht wahrscheinlich bei allen gleich aus. Ich denke, der Grad des Perfektionismus ist dann wahrscheinlich nochmal ein anderer. Ne? Also manche Leute sind perfektionistischer als andere. Spiegelt sich wahrscheinlich nicht immer unbedingt in den Ergebnissen wieder, weil einfach manche Leute mehr Talent haben oder ne, die äußeren Umstände irgendwie ein bisschen besser sind. Aber ich glaube, allein schon von der Leistungsfähigkeit und wenn man sich anschaut und wenn man den Vergleich hat zwischen der eigenen Leistung, wenn ich jetzt dasselbe Rennen fahre wie Profis und sehe, wie viel Zeit dazwischen ist und ich weiß, okay, wenn ich irgendwie hier einen Group Ride mitfahre, wie viel Level da nochmal nach unten ist, aber auch wie viel Level dann nochmal nach oben möglich ist, weiß ich, okay, wie viel hat es gebraucht, um von dem absoluten Beginner-Level bis nach oben zu kommen oder bis dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, mhm. und dann nochmal nach ganz oben zu kommen in dem Sport. Da weiß ich genau, wie viel, vor allem die letzten 2, 3, 4%, die dauern ja dann nochmal umso länger, und da spielen dann halt eben alle Faktoren mit eine Rolle. Und ich glaube, da ist halt vor allem dieser, ja, so Perfektionismus und Professionalität, ist da halt ein Riesenthema. Und ich glaube, auch Komplexität sollte man nicht unterschätzen, ne, weil, wie du jetzt vorhin auch schon gesagt hattest, am Beispiel von Polen, ne, wie viel da einfach dazugehört, ne, irgendwie Planung von einem Verpflegungsstopp, wie lange das eigentlich dauert, um da, ne, die Regeln zu verstehen oder die Regeln alleine schon zu kennen. Ne? Da musst du dich ja mit beschäftigen. Und das gehört für mich auch zur Professionalität des Sports dazu, das dann auch einfach zu machen. Von daher, ja, ich glaube, die Zeit, also mit Flanellhemden und so, liegt ja ohnehin schon sehr, sehr lange hinter uns. Vielleicht haftet das Image dem Sport immer noch so ein bisschen an, aber ich glaube, wer sich den Sport wirklich mal im Detail anschaut, der wird auch relativ schnell realisieren, dass man da oben nicht mit Fulltime-Job und irgendwie 1-2 Stunden Training am Tag mitfahren kann, sondern da gehört schon mehr dazu, auf jeden Fall.
Ja. Und meine letzte Frage wäre, was würdest du anders machen? Boah. Wenn du jetzt Privatier wärst, zum Beispiel.
Ich glaube, da bin ich selber sehr, sehr schlecht drin. Mehr Content. Also das ist echt so eine Sache, die, ich glaube, die ist sehr undankbar, weil du natürlich auch so ein bisschen dem Algorithmus ausgeliefert bist. Ne? Manchmal.
Und das ist tatsächlich auch, also ich finde auch das mit der Schwerste.
Ja. Absolut.
Und mir fällt jetzt gerade kein Topfahrer ein, der einen krassen Auftritt hat, abgesehen davon, ab und zu mal in die Kamera zu sprechen. Also jetzt, weil das kann ich auch machen, ne? Also das halt immer oftmals machen wir oder nicht, aber so richtig durchdacht,
ja,
mit Algorithmus, allem drum, also der ganze Hack, den man eigentlich machen müsste,
ja,
da fällt mir jetzt gerade von den Top-Leuten jetzt im Körperbereich einfach niemand ein, um echt zu sein.
Das kriegen eigentlich nur die Teams hin. Ne? Wenn du die Ressourcen hast, ja, ne, eine gute Videoproduktion hast, die auch wirklich immer mitfährt, weil du kannst es natürlich nicht leisten, ressourcenmäßig, und es würde wahrscheinlich auch gar nicht so viel hergeben, ne? Jetzt irgendwie so ein Rennen wie der Polen als Beispiel. Was ist die Story hinter 7 Stunden Autofahrt oder 8 Stunden Autofahrt und dann irgendwie wirklich auf Kante genäht beim Rennen mitzufahren und dann wieder nach Hause zu fahren? Ne? Das sind ja einfach Dinge, die sind irgendwann auserzählt. Da ist halt natürlich im Rahmen von so einem Team, wo dann verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, natürlich viel, viel mehr zu erzählen. Ne? Oder da kannst du viel, viel mehr drumherum noch irgendwie erzählen, was da noch zwischen den Zeilen alles passiert. Von daher weiß ich auch genau, wie undankbar das ist. Und wir haben uns auch irgendwie beim Verein oder auch mit unseren paar Social Rides, die wir hier mal gemacht haben mit den ein oder anderen Gruppen, natürlich auch irgendwie Gedanken gemacht, ja, okay, wie schafft man es, konstant gut präsent zu sein, irgendwie einen Mehrwert zu liefern und das halt, ja, wie gesagt, einfach konstant, ne? Also ich glaube, konstant, Mehrwert und so relatable, also so ein bisschen, dass es irgendwie eine gewisse Greifbarkeit hat. Ich glaube, diese Formel ist einfach wahnsinnig schwer zu knacken, alleine schon, wenn du den Sport einfach so machst und dann obendrauf nochmal das Ganze auf einem professionellen Niveau zu betreiben, ist, glaube ich, einfach insane schwierig. Aber es ist, glaube ich, so der Punkt, ich glaube, ne, wie ich gerade gesagt habe, irgendwie so ein Lachlan Morton fasziniert mich dann da an der Stelle. Ich glaube, der hatte halt dann wirklich bei EF so für sich diese eine Rolle gefunden, die er sehr, sehr konsequent durcherzählt und lebt.
Der ist halt auch der Freak, ne? Also wenn du dir auch die Videos anschaust, der hält halt die Kamera unter seiner Nase und siehst einfach nur die Nasenlöcher rein und das lädt er halt ab und dann kriegt er wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel Likes dafür. Also der ist ja auch wirklich, also das sind ja seine alltäglichen Dinge, ne?
Ja.
Abgesehen von den High-Production-Sachen, die dann irgendwie das Team für ihn macht, aber das ist halt so insane, aber das funktioniert halt. Und bei dem ist es halt das, was die Leute irgendwie auch wollen.
Ja. Und ich finde da halt, also zu diesem Punkt hinzukommen, der ist, glaube ich, wahnsinnig herausfordernd. Und den hat Lachlan Morton ja auch nicht einfach über Nacht so kreiert, sondern er wird ja immer schon diese Charakterzüge gehabt haben und wird das dann ja jetzt einfach endlich, sag ich mal, ausleben können. Ne? Wahrscheinlich war er so ein bisschen gefangen im Straßensport lange Jahre und kann jetzt endlich so ein bisschen die Sau rauslassen, klingt doof, aber halt so wirklich ein bisschen einfach er selbst sein. Und ich meine, das ist, ne, das zu sehen, dass Leute da anscheinend ein großes Gefallen dran haben und diese Formel so zu finden, ich glaube, das ist wirklich so die Krux und ich glaube, daran würde ich für mich sehr lange arbeiten, aber ich weiß auch, wie gesagt, genau, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass das nicht von einem über anderen, also von einem auf einen anderen Tag passiert. Ne? Du kannst hier noch so viele Cutter und Videografen einkaufen und besorgen, die können jetzt auch nicht einfach aus allem irgendwie Gold machen und ne, aus jedem Rennen irgendwie eine heftige Story erzählen, sondern das ist eine schwierige Frage. Weil
ne, jetzt das, was du gerade quasi gesagt hast, was du anders machen würdest oder versuchen zu machen, das ist das, was ich mich schon seit Jahren frage. So, ich frage mich ja auch so, was kann ich noch einen Mehrwert bieten? Ich habe natürlich da irgendwie Ideen, aber diese Umsetzung der Ideen in den normalen Alltag, der schon sehr vollgepackt ist, noch zu machen, alleine, wenn man jetzt nicht gerade, also es gibt ja Leute, die haben einfach auch das Talent, in die Kamera zu sprechen, also die nehmen das Handy in die Hand und labern einfach irgendwas rein und es funktioniert. Aber ich bin halt nicht dieser Typ. Das heißt, das allein schon zu machen, ist irgendwie so, das ist schon gut, du kannst auch nicht jedes Mal jemanden dabei haben. Also weißt du, kannst ja nicht 24/7 jemanden bezahlen, der dich filmt. Klar, kannst du machen, aber also das rechnet sich auf jeden Fall nicht. das kann ich dir sagen. Und ich finde es auch extrem schwer und gerade so, war eigentlich nicht unbedingt der Alltag, aber es gibt schon so viele Stories, die du eigentlich erzählen kannst und ich glaube auch da draußen also auch so viele Facetten und so Ebenen, aber es ist sehr schwer, das dauerhaft rüberzubringen. Also wirklich in meinem Vollen. Ohne, dass es irgendwie langweilig ist und sich wiederholt, weil mein Kaffee posten, also das, weiß ich nicht, das braucht man nicht. Und wie ich meine Flasche auffülle, irgendwie auch nicht. Also da rein, aber irgendwie noch Mehrwert irgendwie zu geben, das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Weil ich finde halt auch dieses Thema, aber vielleicht muss man es trotzdem machen, einfach nur zu posten, ohne dass da irgendwas transportiert wird, das fällt mir so schwer und das, ich sehe da auch irgendwie keinen Sinn. Also diese Energie aus dem Netz rauszunehmen, weißt du, das weiß ich nicht. Also es ist so, ich weiß, das machen ganz viele und es funktioniert für ganz viele auch und dadurch gehen ja irgendwie auch die Followerzahlen hoch. Es ist natürlich auch interessant, dass immer mehr Partner mittlerweile oder einfach Firmen weil ich nicht unbedingt nach Follower fragen, sondern eher so wie Interaktion ist, ne? Und ja. Reach und allem drum und dran. Und das gleicht sich auch ganz oft nicht mit hohen Followerzahlen ab. Also das heißt ja nicht automatisch, dass du dann auch damit viele Leute erreichst. Aber ja, das ist schon echt ein krasses Thema. Und desto professioneller der Sport wird, desto weniger Zeit hast du eigentlich dafür. Aber desto wichtiger wird es irgendwie eigentlich auch fast sogar, weil es dann sogar noch mehr zu erzählen gibt.
Mhm. Ja. Ich finde, dafür sind eigentlich zwei gute Beispiele, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, Tibor Del Grosso und ihr Name fällt mir jetzt gerade nicht ein und ich weiß genau.
Puk Pedersen.
Genau, Puk Pedersen, richtig. Mhm. Der Value oder der Production Value ist ja wirklich gleich null. Ne? Also die haben ein iPhone in der Hand und filmen mit Selfie-Kamera oder womit auch immer, was ihnen gerade in die Hand fällt. Und klar, ne, da kommt auch mal so schübemäßig was. Man merkt auch, die posten dann auch eher irgendwie im November, Dezember, Januar, Februar, ne, wenn sie irgendwie viel Zeit einfach auf dem Rad verbringen und auch genauso viel Zeit wahrscheinlich neben dem Rad verbringen oder noch mehr Zeit neben dem Rad verbringen und nicht so viele Rennen fahren. Und da ist es ja wirklich einfach nur so a day in the life Content. Und da muss ich schon sagen, ich finde so Punkte, hatte ich ja vorhin auch drauf angesprochen, so Themen wie Bikefitting, ne, oder sowas. Ich glaube, das sind ja alles super interessante Punkte und das muss ja nicht jedes Mal ein 20, 30 Minuten Video sein, sondern es kann ja wirklich einfach mal so ein, okay, ne, das ist gerade so meine Baustelle Ding sein und ich glaube, das hilft schon, glaube ich, sehr, sehr häufig dabei zu verstehen, was gerade bei Leuten abgeht, ne, oder irgendwie bei einer bei einem Tibor Del Grosso irgendwie, die Videos sind ja wirklich einfach so, das kann mein Papa auch mit einer Digitalkamera filmen am Ende des Tages. Es hätte ungefähr den gleichen Production Value. Aber irgendwie interessiert es mich trotzdem, weil ich mir denke so, okay, ich erfahre selbst irgendwie eine kleine Kleinigkeit über dich, die irgendwie interessant ist im Kontext des Sports, den ich auch betreibe. Und die beiden finde ich eigentlich irgendwie nochmal gute Beispiele, dass es nicht immer super hochglanz sein muss, sondern dass auch irgendwie so ein bisschen Kamera draufhalten und gut ist, auch manchmal tut.
Gutes Schlusswort, nicht so gut wie das andere vor mit dem Verein, aber
ja.
ja, genau, dann wenn du nichts weiter hast, würde ich dir viel Spaß wünschen bei eurer Ausfahrt da.
Danke.
Durch die Berge. Ja. Ich hoffe, Temperaturen lassen ein bisschen nach, aber ihr seid ja auch viel in der Höhe unterwegs und hoffe ich mal, dass es nicht ganz so krass wird.
Ja, ist auch unsere Hoffnung. Also aktuell sind es, glaube ich, oder morgen sollen es, glaube ich, 41 Grad hier werden und 33 in Venedig. Also es wird schön frisch, wenn wir aus dem Flieger aussteigen. Und es soll auf jeden Fall ein bisschen abkühlen und wir haben auch schon gesagt, wir nehmen jede Bademöglichkeit mit, die sich uns bietet und halten mal den Arsch rein, sozusagen. Ja.
Sehr gut. Dann, genau, kannst du ja bei der nächsten Folge mal darüber berichten. Ein kleiner Erfahrungsbericht.
Auf jeden Fall.
Quasi eine Audio-Dia-Show.
Ja, vielleicht nehme ich auch irgendwie so ein paar Voice-Memos auf, die wir dann einspielen können. Vielleicht passiert ja zwischendurch irgendwas, was man auf jeden Fall so direkt
das ist eine sehr gute Idee.
Im Moment
das ist eine
festhalten
sehr gute
muss.
Idee. Genau, und die kannst du einfach in die Grube ballern und dann können wir die echt hintereinander dann einfach reinschnippeln.
Ja.
Sehr gut. Schöne Storyline. So, die nächste Folge machen wir nur noch so.
Sprachnachrichten, anderthalb Stunden lang.
Einfach nur Sprachnachrichten.
Ja.
Perfekt, dann, wenn ihr da draußen irgendwelche Fragen, Anregungen, was auch immer habt, dann, schreibt uns gerne irgendwie bei unserem Instagram-Account eine DM oder halt info@besenwagen.com. Und Like da lassen, kommentieren,
was man alles so macht. Und engagiert euch in Vereinen, nochmal als echtes Schlusswort.
Und engagiert euch in Vereinen, genau. Yes. Dann in dem Sinne, gute Fahrt.
Dankeschön, dir auch.